willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die wunderbare, die großartige, die formidable Daniela Eshorst.
Hi, hallo, schönen guten Abend.
Yes, es ist ein bisschen spät, wir sind ich zumindest ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, ab morgen liege ich im Bett und bin krank. Beste Voraussetzung, um über Titanic zu sprechen.
Wenigstens gehst du nicht unter.
Ja, so das, also das Desaster vorhersehend oder so ähnlich. Mal gucken, wie weit wir das mit den Wortspielen schaffen. Wir haben beide nicht genug Cola getrunken an dieser Stelle. Aber
Vielleicht sind wir auch einfach nicht witzig genug.
Das bezweifle ich. Ich würde sagen, wir machen das so wie James Cameron an dieser Stelle. Pures Ego, wir ziehen durch, kostet es, was es wolle, und am Ende kriegen wir 11 Oscars.
Ah, finde ich gut.
So ist jetzt eigentlich.
Kann ich einen schönen Smoking tragen? Kann ich Sandra Hüller mal guten Tag sagen? Mich bei Christopher Nolan für die guten Filme bedanken?
Bist die Königin der Welt und proklamierst das auch?
Ja.
So machen wir das. Wir sprechen über
Titanic.
Ich wollte sagen, über einen kleinen Independent, über einen kleinen Film, der sehr groß wurde, über Titanic von 1997.
Yep.
Das James Cameron epische, was ist es denn? Der epische Liebesfilm / Katastrophenfilm. Beides irgendwie.
Das finden wir eine Liebeskatastrophe.
Eine katastrophale Liebesgeschichte. Genau das. Wir werden den Film ein bisschen auseinanderpflücken. Mal gucken, wo wir auch am Ende hinkommen.
Solange es nicht 3 Stunden und 11 Minuten dauert, ist mir alles recht.
Nee, wir können ja 2,40 machen, weil so lange hat die Titanic ja
gebraucht. Wie lange hat die Szene gedauert mit dem Aufprall? 45 Sekunden?
37 Sekunden.
Dann haben wir jetzt schon überzogen.
Es war nur der Eisberg, aber der Reihe nach. So, also, wir beide werden jetzt über Titanic sprechen. Ein Film, den ich eigentlich schon seit Ewigkeiten auch besprechen wollte. Liebe Grüße an Diana an dieser Stelle, die eigentlich wollte und sollte und aber
Zeit.
It's complicated.
Yes.
Genau. Und also als ich schon so angedeutet habe, dass ich den Film so ein bisschen in Research-Modus, da hast du gesagt, oh, wie schön, lass uns den mal gucken.
Ja.
Und jetzt darfst du mit mir drüber sprechen.
Ja.
Sehr gut.
Ich hoffe, mir fällt auch genug ein.
Ich hoffe, uns beiden fällt genug ein, ohne dass ich die ganze Zeit nur irgendwie Wikipedia zitiere, weil
ja, ich wusste ja auch nicht, dass du noch ein Diplom in Titanic-Forschung in den Monaten abschließen willst, zwischen der Idee, ich möchte diesen Film verpodcasten, und der eigentlichen Aufnahme heute Abend.
Ich sag mal so, das war auch nicht geplant.
Ja.
Das ist passiert. Aber
ja, man kann sich ja mit beschäftigen, womit man will. Ist ja. Aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich jeden Abend ein halbes Referat gehalten bekomme. Aber du warst sehr ehrgeizig und es war auch sehr, es zeichnet dich aus.
Es ist auch ein faszinierendes Thema und auch der Film ist in diesem Thema sehr faszinierend. Mal gucken, wie wir da am Ende noch drauf zu sprechen kommen. Lass mich vorher vielleicht noch ganz kurz natürlich wie immer an dieser Stelle einen Hinweis setzen. Wenn ihr das hier hört und gut findet und unterstützen wollt, dann tut das sehr, sehr gerne. Am besten guckt ihr bei uns auf secondunit-podcast.de. Da gibt's alle möglichen Links. Ihr könnt den Podcast einmalig unterstützen, eine kleine Überweisung per Bank, per Girokonto machen. Ihr könnt per PayPal einmalig Geld dalassen. Ihr könnt natürlich bei Steady das Ganze unterstützen, nachhaltig und langfristig. Das tun auch ein paar Leute und an dieser Stelle sage ich besonderen Dank an Sebastian und Anne, die das sehr tatkräftig machen. Und ihr könnt es auch, schaut am besten einfach bei uns auf der Website nach. Da ist alles verlinkt oder auch in den Shownotes, wo auch immer ihr das hört. Dort könnt ihr euch durchklicken. Ja, Titanic. 1997, in Deutschland im Januar 98 rausgekommen. War auch so ein Wink des Schicksals, glaube ich, dass der Film, der sollte eigentlich im Sommer 97 rauskommen in den USA, Blockbuster, Sommerkino, und ist aber nicht fertig geworden, sodass der im Dezember rausgekommen ist. Und ich glaube, James Cameron hat da so auch schon er hat viele Goldminen gefunden mit diesem Film, aber da auch den Film halt in der Weihnachtszeit zu starten, das hat er 12 Jahre später mit Avatar auch nochmal gemacht.
Ah, interessant.
So dieses, also gibt's ja oft dann so um die Weihnachtszeit nochmal so die großen, die letzten Blockbuster des Jahres, und da war Titanic dann auch bei uns dann erst im Januar 98 irgendwie hier angekommen. Und wie hast du den Film, vielleicht damals wahrgenommen? Wie hast du ihn jetzt nochmal geguckt? Ich meine, der ist ja, also hast du ja auch schon gesagt, Popkultur gegenwärtig wie kaum was anderes. Aber wie war das für dich jetzt nochmal, den Film zu gucken? Und wie war das vielleicht auch damals, den Film im Kino geguckt zu haben oder auch nicht?
Also, ich kann mich an nicht viel erinnern, was Titanic 98 angeht, außer dass ich zu der Zeit noch 17 war, noch ein halbes Jahr hatte, bis ich die Realschule abgeschlossen habe und eine Klassenkameradin hatte, Caroline.
Liebe Grüße an dieser
Stelle. Liebe Grüße, Caroline. Und Caroline hat den Film gefühlt 800 Mal geguckt. Und wir haben sie alle ein bisschen gehänselt, was mir im Nachhinein total leid tut, weil ich habe zu der Zeit mit Inbruns Kelly Family gehört. Das war jetzt vielleicht auch nicht viel. Also ich war ja auch Fan von was und Caroline war halt Fan von Titanic und natürlich von Leonardo DiCaprio. Und ich habe den Film nicht geguckt und ich wollte ihn auch nicht gucken. Und ich hatte auch mit Leonardo DiCaprio nichts am Hut. Ich fand das alles ein bisschen seltsam. Aber was Leo und mich eint, seine Großmutter kommt aus dem Ruhrgebiet und meine Großeltern kommen auch alle aus dem Ruhrgebiet. Deswegen sind wir uns ja so nah. Also du merkst schon, es gab irgendwie so diese ganzen Erzählungen. Die Bravos waren voll von Leonardo. Alles war voll von Leonardo DiCaprio. Das sind so meine Erinnerungen. Also ich kann mich wirklich gut erinnern, wie Caroline diesen Film so abgefeiert hat. Und natürlich den Song, ja. Der Song, das Lied der Lina, My Heart Will Go On von Celine Dion, habe ich vielleicht damals heimlich gehört, weil man wollte ja auch nicht so wirklich zugeben, dass man so eine Ballade liebt. Aber ich bin ja, ich finde eh, dass ich die Balladen-Queen bin. Und natürlich liebe ich My Heart Will Go On. Es ist ein Ach, zum Dahinknien. Ich habe keine Worte für dieses Lied. So schön finde ich das.
War das denn damals bei dir so ein bewusstes, so, das ist mir zu viel Hype um den Film, ich also, lass das mal lieber so ein bisschen.
Ohne das jetzt so richtig einordnen zu können, ich weiß auch nicht, ob ich das Geld damals für das Kino hatte, aber ich hatte ja auch Geld für andere Sachen, also wäre es mir so wichtig gewesen, hätte ich es vielleicht, aber Kino war zu der Zeit einfach kein Thema für mich, weil es auch teuer war und ich fand es irgendwie auch alles so, Leonardo DiCaprio ist so ein, der war halt zu der Zeit und ist ja bis heute einfach so ein aalglatter Typ und mich hat das mit 17 nicht so angesprochen, um das mal so zu sagen. Mhm. Aber so richtig, ich kann mich jetzt nicht so bewusst dran erinnern, aber ich habe gemerkt, irgendwas stört mich daran. Das war auch so ein, und ich wusste nicht so richtig was. Vielleicht war es mir auch einfach alles zu viel und zu groß und es war, alles war Titanic.
Und jetzt kommt noch die Kernfrage, weil du bist ja großer Fan von dem Romeo und Julia Film mit ihm.
Den habe ich aber auch sehr viel später erst gesehen.
Okay, gut, weil der Film kam ja eigentlich davor raus und du hast ihn aber später dann gesehen.
Es gibt viele Leonardo DiCaprio Filme, die ich sehr mag. Unter anderem Romeo und Julia, Inception, you know, es gibt einige. Er ist ja auch ein guter Schauspieler. Aber ja, 98 hat er mich nicht angesprochen. Und wie gesagt, Kino war auch nicht so ein Ding für mich meiner Kindheit und Jugend. Und ja, hat sich ja später entwickelt. Ich meine, jetzt sitzen wir ja hier. War ja eine Lernkurve auch für mich, dass das Kino auch gut sein kann.
Ja, also ich bin Jahrgang 87, also ich war 10, als der Film rauskam. Kann mich da jetzt nicht groß dran erinnern, außer ich glaube, ich habe schon, also irgendwie habe ich so diesen Hype, also dieses kulturelle Ereignis, das habe ich auch irgendwie mitbekommen, wahrgenommen. Aber das ist so das Ding. Also ich kann mich halt dran erinnern oder für mich ist halt, ich bin in der Welt nach diesem Film aufgewachsen. Also ich habe in der Recherche gelesen, dass halt Titanic der erste Film war, der über $1 Milliarde weltweit eingespielt hat.
Ja, und das sind jetzt so Sachen, an die kann ich mich halt überhaupt, die habe ich damals nicht erfahren. Was mir aber auch gerade, das war, hat auch was mit der Notiz, die ich mir gerade noch gemacht habe, der Film kam ja auch zu einer Zeit raus, nicht nur in einer Zeit, in der du 10 warst, sondern wo es auch das Internet so noch nicht gab, wie es das heute gibt.
Klar.
Sprich, ich wusste gar nicht, für wie viele Oscars der nominiert ist. Das stand wahrscheinlich in irgendeiner Zeitung. Und niemand hat die Oscar-Verleihung geguckt. Und man hat sich auch nicht über Social Media verabredet oder darüber getwittert, gebluesked oder sonst irgendwas. Das gab's ja alles nicht. Also der Film ist ja in einer völlig anderen Zeit schon popkulturell oder zur Popkultur geworden und wurde das natürlich durch Memes, die er produziert hat, ohne das zu wissen, dass er sie produziert und auch nicht mit dem Blick dahin produziert wurde, vielleicht mal irgendwann so ein Ding zu sein, ist er in einer ganz anderen Zeit entstanden, dass so viele Sachen, die man sich dann heute nochmal zusammenguckt, so wie lange war der Song auf Platz 1, wie viel hat er eingespielt, wie viel Oscars für was war er nominiert, wie viel hat er gewonnen, wie du auch gesagt hast, ja, die Szene mit dem Eisberg, wenn die crashen, ist so lang, wie die echte Titanic gecrashed ist, oder die Szenen auf dem Boot sind genauso lang, wie der Untergang der Titanic gedauert hat. Ja, woher sollte ich das wissen mit 17? Ich konnte Wikipedia nicht fragen, also mal unabhängig davon, dass mich das zu der Zeit nicht interessiert hat. Wo solltest du die ganzen Informationen herbekommen?
Das war ja auch, also das habe ich halt in der Recherche so gelesen. Das sind ja auch so Sachen, das klebst ja auch nicht aufs Kinoplakat. Also,
nein, natürlich nicht. Aber es gibt ja Leute, die beschäftigen sich damit und die interessieren sich dafür. Aber selbst die konnten zu der Zeit nicht sagen, ich gucke jetzt mal, gib jetzt mal ein Titanic 1997 James Cameron und dann kommen ungefähr 300 Artikel und nochmal so viele Bilder und Theorien. Das,
ja. Was für mich nur so krass ist, also ich bin halt mit diesem Film einfach im Hintergrund aufgewachsen, also auch irgendwie filmisch aufgewachsen.
Hat deine Schwester den denn zu der Zeit gesehen? Die ist doch so alt wie ich, zwei Jahre jünger.
Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Bestimmt hat auch irgendwie meine Mutter, ich glaube auch mein Vater, das, also alle haben den ja irgendwie damals auch geguckt. Deswegen,
ja,
mir war das
Milliarde
so,
ja herkommen.
Mir war das so ein Begriff, also, und das meine ich halt, das ist so, ich bin halt in einer filmischen Welt aufgewachsen, in der dieser Rekord sozusagen nicht, also schon gebrochen wurde. Also es war immer egal, was ich über irgendwelche Filme wie wo gehört habe, war es halt immer in Relation zu Titanic, weil Titanic ist der erfolgreichste Film aller Zeiten.
Und das zu D-Mark, das fällt mir jetzt auch, also es ist krass, was für ein andere Zeit das einfach war, ne? Also
ja, und
man also hat noch mit D-Mark im Kino bezahlt und es gab noch keine Wikipedia. Also ich wusste zumindest nicht, dass es sie schon 97 weiß ich nicht, gab sie schon. Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Das Krasse ist zum Beispiel auch bei dem Film, der hat damals 1,8 Milliarden eingespielt, steht mittlerweile auf 2,2. Der hat nochmal, der hat so viel eingespielt, wie manche, also seit seinem Start bis heute, fast 25 Jahre später, hat er nochmal 400 Millionen mehr eingespielt durch Wiederholungsgeschichten und sowas, wo ich mir auch denke, es ist halt einfach krass. Also es gibt Filme, die halt nicht auf diese Zahl kommen und die sind jetzt dieses Jahr im Kino gestartet. So. Und das ist halt einfach, also es ist halt so ein Riesending. Und Cameron hat auch, und das hat man vielleicht damals auch mitbekommen, Cameron ist irgendwie 95 mit so einem U-Boot zu der Titanic runtergetaucht. Und hat auch dieses Filmstudio überzeugt davon, das zu tun. Also er hatte, laut eigener Aussage hatte er Bock da drauf und war schon immer fasziniert davon und so. Und wollte eigentlich nur diese Tauchmission machen. Und hat dann irgendwie auch so eine IMAX-Doku wohl von der Titanic gesehen und gesagt, okay, so, da kann man auch filmen, das kriegen wir irgendwie hin. Und lasst uns das machen. Das hat er 95 schon gedreht, bevor er das Drehbuch geschrieben hat zu dem eigentlichen Film. Weil er gesagt hat, mit der Nummer schreibt sich das Marketing von ganz alleine. Wir können uns den ganzen Kram mit irgendwelchen, also den Abtauchen zum Wrack, können wir uns irgendwie auch per Modelle nachbauen und zahlen eine Summe X oder wir zahlen die Summe X plus 30%, tauchen da wirklich runter. Und immer, wenn von diesem Film geredet wird, ist das der erste Satz, der zu diesem Film gesagt wird.
Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass das viel Thema war, dass James Cameron da runtergetaucht ist und wie aufwendig auch die Dreharbeiten waren, wie viel nachgebaut worden ist.
Ja.
An Bravo-Artikel kann ich mich noch erinnern, wo natürlich auch Bilder drin waren, wie dann Leonardo DiCaprio und auch Kate Winslet, die spielt ja auch noch in dem Film mit, da auch die Wasserszenen gedreht haben. Klar, also sag ich ja, dieser Film war einfach überall.
Ja. Ja, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz pro forma, weil es Teil dieser Sendung ist, über den Plot noch mal sprechen. Also vielleicht darfst du noch mal kurz zusammenfassen, was eigentlich bei dem Film Titanic passiert, worum es geht.
Also es geht um das Schiff Titanic, das, wann war es, am 14. April 1912?
Ich glaube,
er hat sie gemalt an dem Tag, ne? Aber es war auch an dem Tag, als sie untergegangen ist.
Mhm.
War das alles ein Tag? Ja, wahrscheinlich. Also, April 1912 ist das Schiff von Irland aus auf dem Weg nach New York mit einem Eisberg kollidiert und gesunken. Und auf dem Schiff waren 2200 Leute und 1500 davon sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Das ist jetzt der dramatische Teil der Geschichte, also der reale Teil der Geschichte. Ich glaube, jeder kennt die Titanic, so ziemlich jeder kennt die Titanic. Auch die Titanic ist ja mittlerweile Popkultur, obwohl es ja eine reale Geschichte ist, aber es wurde ja so oft darüber gesprochen und naja, aber der Plot.
Ja.
Auf dem Schiff lernen sich Rose aus der ersten Klasse und Jack aus der dritten Klasse, der beim Skat oder Pokern oder was haben sie da?
Ich glaube,
Poker gespielt, hat er sein Ticket gewonnen und mit seinem Freund Fabrizio geht's dann auf die Titanic und durch einen dramatischen Umstand lernen sich Kate und Jack kennen und lieben und Kate ist eigentlich jemandem anderes versprochen.
Ich glaube, du meinst Rose.
Hä? Ach so,
Kate
Rose.
Winslet.
Ja, Rose. Ist das für mich eins. Rose. Gott, wie peinlich. Also, Rose, genau, ja. Also Rose und Jack lernen sich kennen und lieben und Rose soll eigentlich jemanden anderes heiraten und sie möchte aber bei Jack bleiben. Die Eisbergkollision geschieht und am Ende, Spoiler-Alarm, wird Rose gerettet und Jack stirbt.
Cameron hat
das war die längste Zusammenfassung für einen Film, von dem jeder weiß, worum es geht. Ich bin...
Cameron hat das Ding wohl gepitcht als Romeo und Julia auf der Titanic.
Also. Ja, aber es wird ja sonst niemand ermordet. Das fand ich gestern auch interessant, weil du das so ein paar Mal gesagt hast, dass es so eine Romeo und Julia Geschichte ist, aber eigentlich ist es das nicht wirklich.
Du kennst dich ein bisschen mehr aus mit Shakespeare.
Ja, es ist halt eine unglückliche Liebesgeschichte und alle unglücklichen Liebesgeschichten leiden jetzt darunter, dass man sie mit Romeo und Julia vergleicht. Und wenn James Cameron das selber auch getan hat, dann will ich ihm das natürlich nicht absprechen. Aber es hat nicht so viel mit Romeo und Julia gemeint. Ich habe es nicht gesehen.
Aber ist bei Romeo und Julia nicht auch dieses, also hier ist es jetzt das Klassending, sind es da nicht irgendwie diese Familien, die
ja,
nicht zusammenkommen
dürfen? Ja, aber die beiden Familien kämpfen gegeneinander. Nicht nur Romeo und Julia, sondern die ganzen Familien.
Ja.
Ach, Romeo und Julia ist so ein schöner Film.
Ja, den können wir eigentlich auch nochmal gucken, den haben wir auch auf der Liste. Aber bleiben wir erstmal bei diesem Leonardo DiCaprio Liebesdrama, genau. Genau, und dann können wir eigentlich auch schon ein bisschen weiter über die Leute sprechen, die den Film gemacht haben.
Ja.
Ja, an allererster Stelle natürlich James Cameron, der das Drehbuch geschrieben hat, Regie geführt hat und mit dem Ding einfach nochmal in Sphären, auch in seiner Karriere hochgeschossen ist.
Ich finde ja krass, dass das der gleiche Mensch ist, der Terminator. Ist das wirklich so? Hat der Terminator gemacht?
Der hat Terminator gemacht, Terminator 2, The Abyss.
Ah, der war ja auch mit hier, wie heißt sie nochmal?
Linda Hamilton
verheiratet, ne?
Mhm.
Ja.
Er hat den
Das ist der gleiche Typ, ist, der Titanic gemacht hat. Das geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Ich merke jedes Mal, wie mich das irritiert und jedes Mal stolper ich darüber und denke, das passt überhaupt nicht.
Er hat den zweiten Alien-Film gemacht.
Ja, die Alien-Filme habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, aber er ist halt eigentlich Action-Regisseur. Das ist
gewesen.
So sein Handwerk, ja. Hat auch schon damals, ich kenne jetzt auch die Relation nicht mehr so ganz, weil es halt eben auch nicht meine Zeit war. Aber
dass ich dir jetzt so ins Wort falle, weil mir fallen jetzt, aber das erklärt vielleicht auch, warum diese Untergangsszenen, wenn Jack und Rose da in den Fluren unterwegs sind, so krass geil geworden sind.
Ja.
Also ich habe jetzt zu dir auch gesagt, die Musik erinnert mich jetzt eher auch an Terminator als an, das ist ja auch sehr dramatisch und sehr viel Action eigentlich,
natürlich,
die da passiert. Ja.
Also was
man vergisst das bei dieser ganzen Liebesgeschichte, vergisst man so vieles immer bei dem Film. Es ist
halt auch ein Katastrophenfilm, ne?
Ja.
Also als dann wirklich die Katastrophe auch passiert. Und das ist eben auch das Ding so, was dann auch gesagt wurde und auch gezeigt wurde in den Making-ofs und auch wenn man sich das ein bisschen einliest. Ich glaube, James Cameron ist auch ein sehr schwieriger Mensch am Set. Also ich glaube auch nicht, dass er so der angenehmste Zeitgenosse ist. Ich glaube, da wird sehr viel rumgebrüllt. Und wenn du nur angebrüllt wirst, dann ist, glaube ich, auch noch einigermaßen, dann bist du noch glimpflich davongekommen. So.
Wieso? Weil, was macht er denn sonst?
Naja, hast ja auch gesehen, einfach in dem Film. Also die sind da ja durch die Wassermassen durchgerannt und durchgerobbt. Und das ist ein sehr körperliches Filmemachen. Das ist ein sehr martialisches Filmemachen, auch was er da gemacht hat. Jetzt bei seinem neuesten Avatar-Film, dem zweiten Teil, der ja irgendwie auch im Wasser, unter Wasser spielt, hat er irgendwie Motion-Capture-Verfahren unter Wasser erfunden, ja, dass halt eben dieses Scan der Bewegung, wie sich Menschen unter Wasser bewegen, okay, damit der Computer das auffasst, wo auch alle sagen, bist du eigentlich noch ganz, also geht's dir noch gut? Also klar kannst du das machen und das ist beeindruckend, aber es ist halt, also es fordert halt immer extrem viel. Kate Winslet hat nach dem Film, nach Titanic auch gesagt, ich mache nie wieder was mit Cameron, es sei denn, ich werde stinkreich dabei.
Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Sie war im zweiten Avatar dann auch wieder dabei,
ja,
so als Motion Capture Performance.
Wie alt waren die beiden? Das wollte ich eigentlich
Anfang
mal nach.
Anfang 20.
Echt
23,
schon?
21, okay, beide irgendwie so um und bei.
Ich hätte beide jetzt jünger eingeschätzt.
Aber um nochmal so den Punkt zurückzukommen, also und also James Cameron eben auch mit, also er war schon auf dem, also er war schon auf einem Wege davor, so seine Filme, der erste Terminator irgendwie Anfang der 80er, kleiner Independent-Film, der natürlich dann dieser Mega-Erfolg wurde. Super handgemacht. Cameron kommt auch aus so einer B-Movie-Schule, wo du auch wirklich im Zweifelsfall noch selber irgendwie den Hammer schmeißt und sehr involviert bist, so. Und dann hat er damals schon irgendwie mit dem zweiten Terminator, da hat er, also der war auch irgendwie irre teuer, also ist irre teuer geworden im Vergleich zum ersten Film und hat halt auch dann wahnsinnig viel eingespielt. Also dieses Hantieren mit viel Budget und eben auch mit viel Technik, also im Sinne von, ne, damals waren es dann irgendwie die Trucks, die explodieren und der Arnie auf dem Motorrad und diese Nummern. Also dieses handwerkliche, großspurige, großklotzende Produzieren von Actionbrettern, das war Cameron auch in den 90ern. Und wie du sagst, dann kommt er da mit dieser Romeo und Julia Geschichte auf der Titanic. Und da haben auch damals die Bosse da in dem Filmstudio erstmal ein bisschen, sagen wir mal, geguckt und waren sich nicht ganz sicher. Also die ganze Produktion des Filmes war halt, was ich halt auch so faszinierend finde, als jemand, der in dieser Welt aufgewachsen ist, in der Titanic einfach der erfolgreichste Film aller Zeiten ist. Und es muss ja eine Welt davor gegeben haben. Und dieser Film, als er produziert wurde, war the biggest flop in the making. Also auch die Publikationen damals haben ihn halt kaputt geschrieben und haben gesagt, das wird nie funktionieren. So, das will niemand sehen, das ist totaler Quatsch und jetzt baut er in Mexiko eine Titanic auf, um sie dann einfach zu versenken. Das ist alles viel zu viel und viel zu doll und viel zu groß und also mit seiner Fake-Titanic geht seine Karriere unter, wir werden nie wieder was von James Cameron hören. Und dann hat er einen Film produziert für 100 Millionen, der in der Produktion aber auf einmal 200 Millionen kosten musste, sodass ein zweites Filmstudio mit eingesprungen ist und alle haben sich die Haare gerauft, haben gesagt, was machen wir jetzt mit diesem Film? Wir haben schon so viel da reingesteckt. Und Cameron hat auch gesagt, ihr könnt mir den Film hier also ihr kriegt den Film hier nur aus meinen Händen gerissen, wenn ich tot in der Erde liege. Also ich gebe das Ding nicht her. So. Und hat wohl auch angeblich dann an Profit, also hat seinen Profit aufgegeben mit dem Film, weil er gesagt hat, ich will einfach nur den Film machen, ich will die Kohle haben, der Erfolg ist mir scheißegal, so, ich will das Ding so durchziehen, wie ich das mache. Und es war eben auch der teuerste Film aller Zeiten damals. Und dann bumm, explodiert dieses Ding in Sphären, in denen Kino und Blockbuster-Kino einfach vorher nie war und danach halt, also lange Zeit ja auch nie wieder angekommen ist, bis er das mit seinem eigenen Film dann wieder nochmal übertrumpft hat, auch gleiches Prinzip. Alle haben gesagt, das wird nie was und so ein Quatsch und viel zu teuer und viel zu doll. Und aber Cameron ist halt irgendwie, also faszinierend, ich glaube auch, sag ich ja, ich glaube so, also faszinierend, fordernd, ich glaube, kein cooler Typ, mit dem du irgendwie dich auf einen Kaffee treffen willst und über Filme philosophieren willst, weil ich glaube schon, dass das Ego, was in diesem Film in jeder Szene zu sehen ist und zu spüren ist, auch so ein Wechsel, so ein zweischneidiges Schwert, glaube ich, ist. Mhm. Als zuschauende Person sitze ich davor und denke mir, also die Kinnlade geht nicht mehr hoch und ich denke mir, danke für diesen Film, aber ich glaube, dass das ja, schwierig ist auf der anderen Seite.
Hat Leonardo DiCaprio danach nochmal mit ihm zusammengearbeitet?
Also, ich glaube auch nicht.
Ich jetzt einfach nur mal.
Ich glaube auch nicht. Ich meine, er hat danach wirklich nur noch zweimal Avatar. Also er hat noch Dokumentation gedreht. Er ist ja sehr interessiert, was diese Tiefseegeschichte angeht und dieses Expeditionsding. Da hat er, glaube ich, noch mehrere Dokus irgendwie und ist, glaube ich, auch in den Marianengraben runtergetaucht. Und also in diesen 12 Jahren zwischen Titanic und Avatar hat er noch Dinge getan, außer Geld zu zählen. Und aber also der hat halt dann zweimal Avatar gemacht, irgendwie mit jeweils 10 Jahren Pause oder sowas.
Das der auch 10.000 Paar Schuhe im Kleiderschrank hat.
Ich glaube, der hat, ja, Ich glaube, der hat jeden Dollar einzeln im Kleiderschrank. Ich glaube, der hat so einen Geldspeicher wie Dagobert Duck und genießt es, da drin zu tauchen. Ich glaube, so einer ist er. Aber auf jeden Fall ein krasser Typ und krasse Filme. Und ja, ich will mich eigentlich auch noch mehr mit ihm auseinandersetzen, aber ich finde ihn auch, es ist schwer, ihn auch irgendwie so zu packen. So sympathisch ist er auch nicht. Er ist halt auch sehr, sehr stark von sich selbst überzeugt. Was man im Umkehrschluss, glaube ich, sein muss, um diese Filme, die er jetzt macht, auch tun zu können.
Naja, weiß ich nicht. Es gibt ja auch sehr erfolgreiche Menschen, die Regie führen, die nicht so ein aufgeblasenes Ego haben. Ich kann das jetzt bei James Cameron nicht beurteilen, weil ich mich mit ihm nicht beschäftige, weil er mich auch einfach nicht interessiert. Irgendwas klingelt da immer in meinem Gehirn, wo ich mir denke, oh nö, ich kann meine Zeit auch anders verbringen.
Kannst du auch, ja.
Ich habe halt Avatar auch nicht geguckt. Also ich kenne halt die beiden Terminator-Filme von ihm und Titanic und mich interessiert, also die Filme, die ich von ihm gesehen habe, sind auch alle gut, die drei, aber mich interessiert seine Filmografie jetzt nicht so besonders. Deswegen, was ihn angeht, bin ich völlig emotionslos tatsächlich. Vielleicht stimmt das noch gar nicht, aber es ist jetzt gerade so, dass ich mir denke, okay, solange er nicht am Filmset völlig ausflippt, das, obwohl, das weiß man auch nicht. Ne?
Das ist so der Punkt, also ich habe jetzt in der Recherche auch nicht, also er ist fordernd so, aber ich habe jetzt auch keine krassen, also vielleicht erzählt auch niemand was von, weil man vorsichtig ist, weil der Typ halt einfach auch super viel Möglichkeiten wahrscheinlich hat. So. Aber ich habe jetzt auch nichts irgendwie krass Negatives irgendwie gelesen. So. Ja. Also ja, klar, der hat da irgendwie, und Kate Winslet und viele haben da dann auch irgendwie sind krank geworden bei den Dreharbeiten, weil sie halt ständig im Wasser drin waren und solche Geschichten. So. Aber ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand, also viele erzählen halt einfach davon, dass es super fordernd ist, mit ihm zu arbeiten, und bei vielen hört es dann auch nach einmal irgendwie auf. So. Und er ist halt einfach, er ist noch einer der wenigen und der letzten in Hollywood so in diesem Status, die halt in der Lage sind, also er fällt auch so sehr aus der Zeit, weil heutzutage einfach die Leute, die Regie führen, in diesem Blockbuster-Kino einfach immer weniger zu sagen haben. Und Cameron und bisschen drunter, aber vergleichbar ist halt noch ein Nolan.
Steven Spielberg. Ich weiß nicht, ich vergleiche ihn immer mit Steven Spielberg. Wahrscheinlich, weil für mich die Filme von James Cameron erzeugen ein ähnliches Gefühl in mir wie Filme von Steven Spielberg. Ohne, dass es da um das Thema geht oder um wie sie Filme machen, aber ich merke, sie erzeugen bei mir das gleiche Gefühl. Also ein ähnliches Gefühl.
Sie sind halt sehr filmisch in ihrer Art und Weise. Also Spielberg und Cameron, finde ich, also das ist so dieses, die, deswegen sind, also gerade Camerons Filme, glaube ich, auch einfach weltweit so erfolgreich, weil sie, glaube ich, auch etwas, also er schafft es, dann auch wieder im Positiven, er schafft es, glaube ich, auf der ganzen Welt die Menschen zu erreichen mit dem, was er da tut, filmisch. Also das finde ich ja auch so krass. Du kannst, also dieser Film ist auf der ganzen Welt so erfolgreich gewesen. Also Sprachen, Kulturkreise überwindend, schafft er es eben auch mit so einem Film wie Avatar, die Leute weltweit so krass zu erreichen. Das ist halt auch etwas. So, das schaffen halt heutzutage weniger. Auch Spielbergs Filme sind halt nicht mehr diese krassen Kassenschlager. Aber Cameron ist halt einfach einer, der in diesem Hollywood-System auch in der Lage ist, nach seinen eigenen Regeln und nach seinen eigenen Prinzipien noch zu walten, und das können noch so wenige. Selbst Nolan hat mit seinem Oppenheimer auch unfassbar viele Kompromisse eingehen müssen. So, wenn er in Interviews erzählt, wie viel die tricksen mussten, um das Budget hin und her zu schaufeln, um diesen Film überhaupt machen zu können. Und Cameron ist so einer, der sagt, wo man natürlich auch wieder, also Stichwort Ego, der sich halt hinstellt und sagt, mein zweiter Avatar-Film muss mindestens $2 Milliarden einspielen, sonst ist der nicht erfolgreich. Also sonst rechnet sich das nicht für uns. Und dann kommt der Film raus und hat irgendwie 2,5 Milliarden eingespielt. Und man steht daneben und denkt sich, wie geht das? Also so.
Vielleicht manifestiert er seinen Erfolg. Ich habe jetzt gelernt, dass es ein Ding ist, Dinge zu manifestieren. Vielleicht manifestiert er den Erfolg einfach. Aber bevor wir uns jetzt völlig in James Cameron verlieren,
ja,
können wir vielleicht, du hast gesagt, ich soll sagen, wenn es zu viel war.
Tu es, und ich merke es auch.
Lass uns weitergehen. Es gibt ja noch andere Leute, die an dem Film beteiligt sind. In der Crew, du hast jetzt noch zwei aufgeschrieben, was ich sehr interessant finde. Kamera steht jetzt nicht mit auf deinem Zettel.
Fand ich jetzt nicht besonders herausragend, deswegen habe ich das jetzt nicht. Aber die Musik ist natürlich noch ein sehr wichtiges Element. Und die Musik, also der Filmscore ist von James Horner und der Titelsong.
James Horner ist übrigens auch Kanadier, habe ich gestern gesehen.
Naja.
Ja. Und Celine Dion ist ja Kanadierin und sie hat natürlich den Titelsong zu Titanic gesungen. Und dieses Jahr, nee, letztes Jahr wurde Titanic ja 25 Jahre alt. Der Film ist, glaube ich, älter als jede Lebensgefährtin jetzt von Leonardo DiCaprio, aber gut. 25 Jahre Titanic und es gab ein extra Video, das Celine Dion dann auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht hat, wo nur sie auf dem Schiff mit diesem wunderbaren Licht zu sehen ist. Da habe ich gedacht, was für ein Geschenk. Also sonst lebt dieses Video, das Originalvideo ja sehr von den Szenen, die man dann sieht. Und dann sieht man zwischendurch Celine Dion, wie sie auf diesem Schiff steht und die Arme so ausbreitet und der Wind fegt ihr durchs Haar und sie hat ein rosafarbenes Kleid an, das glitzert und sie sieht unfassbar gut aus. Und jetzt gibt es das eben nur mit ihr.
Von damals? Also
genau. Es ist quasi der Take, der dann auf dem Schiff nur, oder die Takes, die dann von ihr dann komplett gedreht wurden mit dem ganzen Song. Und das wurde jetzt veröffentlicht, ohne Bildschnipsel dazwischen.
Sehr gut, ja.
Es hat mich sehr glücklich gemacht.
Die Geschichte hatte ich dir ja auch erzählt, dass irgendwie Cameron gar keinen Song oder gar keine Musik haben wollte für den Film. Und das hast du ja auch bemerkt beim Schauen, das haben wir auch gemerkt beim Schauen, dass der Film so sehr reduziert musikalisch ist. Gar nicht, die Musik drängt sich nicht in den Vordergrund, das ist nicht, es ist halt kein Hans Zimmer heutzutage, der bei Inception uns die Musik halt so reindrückt.
Ja.
Genau, völlig berechtigt, also kein Diss an Hans an dieser Stelle. Aber,
Entschuldigung, Hans,
genau,
falls du uns hörst.
War nicht so gemeint, aber ne, also sehr reduziert in der Musik und dann gab es halt irgendwie die Geschichte, also es gab halt diese Melodie schon im Film, die wir ja auch eben hören an dieser Kussszene.
Mich so zusammenreißen, jetzt nicht hier nur zu trällern.
Ja. Und Horner hat gesagt, ich will da aber, lass mich mal machen. Und hat dann Celine Dion dazu geholt, dann haben sie ein bisschen.
Die es auch erst nicht singen wollte. Sie wollte es erst nicht singen, aber ihr damaliger Mann, ich weiß gar nicht, ob das ihr Mann ist, mit dem sie auch jetzt zuletzt verheiratet war, aber ihr damaliger Mann wollte, hat sie dann überredet, den Song doch zu machen.
Es gibt immer so diese kleinen Geschichten in der Geschichte, wo man merkt, so diese eine Mini-Entscheidung.
Eine Entscheidung. Und ich meine, Celine Dion war natürlich davor auch schon berühmt, ja. Also, aber das hat sie natürlich nochmal in ganz andere Sphären katapultiert, möchte man sagen.
Ja.
Sie hat auch einen Oscar dafür gewonnen.
Es ist auch einfach ein legendärer Song. Also
aber hat sie dann den Oscar gewonnen? Ja, ne?
Ja. Bester Film, also oder ja. Song.
So wie Lady Gaga dafür.
Ja. Genau.
Den anderen Film.
Genau. Gehen wir nochmal weiter durch. Also wir haben im Cast natürlich ein paar Leute, die wir auch schon erwähnt haben. Leonardo DiCaprio als Jack Dawson, Kate Winslet als Rose DeWitt Bukater, Billy Zane als Cal Hockley.
Das war mein Lieblingscharakter, glaube ich. Ich fand den so gut.
Ja, also.
Also das ist der Mann, den Rose eigentlich heiraten soll. Ihr Verlobter.
Genau.
Ein Gesicht, um eine Torte reinzuwerfen, wirklich die ganze Zeit. Er spielt so großartig. Ich habe alles das daran, das hat so viel Freude gemacht, ihm dabei zuzugucken.
Das ist noch sehr wohlwollend, aber genau das. Ich habe auch eine große Liebe für Leute, die diese Art von Rolle auch so gut spielen können. Da ist kein Zynismus drin, da ist kein, oh, ich bin mir eigentlich dafür zu fein und Augenzwinkern und irgendwie sowas, sondern das ist genau so, wie es sein soll. Das ist halt genau auf dem Level. Also, ja, es macht halt irgendwie, wie du sagst, also ich wollte nicht nur Torten reinwerfen.
Ich weiß, aber ich wollte jetzt nicht, dass du das sagst. Deswegen habe ich jetzt den Tortenbegriff genommen.
Die arme Torte, ja.
Die arme Torte, ja.
Frances Fisher als Ruth DeWitt Bukater, die Mutter von Rose. Wir haben Gloria Stewart als die alte Rose. Das ist ja genau es gibt ja diese Rahmenhandlung noch, über die wir auch noch ein bisschen sprechen werden. Bill Paxton als Brock Lovett, Bernard Hill als Captain Smith, David Warner als Spicer Lovejoy. Das war der Butler, der sehr
Der fiese Butler.
Der fiese Butler, genau. Victor Garber als Thomas Andrews und Jonathan Hyde als Bruce Ismay. Da sind auch schon ein paar Leute dabei gewesen.
Du hast
gewesen,
aber jetzt jemanden die, sehr Wichtiges vergessen.
Wen habe ich vergessen? Oh, Kathy Bates habe ich gar nicht aufgeschrieben.
Als Molly Brown.
Genau, auch
ich
eine
reale. Ich
dachte,
du hast sie mir
Person
aufgehoben, weil ich beim Filmgucken gesagt habe, ich finde, sie ist eine großartige Schauspielerin. Wirklich, wenn ich sie sehe, geht mir das Herz auf. Ich weiß auch nicht, was sie in mir zum Klingen bringt. Aber es ist einfach, ich habe nur einen Film mit ihr gesehen, das ist Misery. Und dann frage ich mich jedes Mal, hat sie wirklich in dem Film die Hauptrolle gespielt? Und ja, sie hat die Hauptrolle gespielt. Ich sehe sie in Titanic und möchte mich an ihren dicken Busen in ihr Fell so reindrücken. Ich mag sie als Schauspielerin so gerne. Und diese Rolle, ist, die sie spielt, ist so, also da haben wir auch, es ist schauspielerisch gibt's eigentlich niemanden, wo man sagen würde, oh, hätte man sich vielleicht jemand anderes gewünscht. Aber Molly Brown, ein Traum.
Es ist auch da, jetzt wo wir auch so viel über Cameron gesprochen haben, es ist halt auch sehr klug gecastet. Es ist sehr, also alle, so wie Billy Zane und eben auch Kathy Bates, alle anderen ja auch, so auch diese kleineren Nebenrollen. Ich fand den Victor Garber als Thomas Andrews, diesem Schiffsarchitekten, der hat ein paar Szenen, aber fand ich halt auch super. Also wie die Leute sind halt auch oft so sehr einfache Charaktere. Es ist ja alles recht klar gestrickt, recht klar in den Funktionen, in den Rollen.
Es ist auch sehr schwarz und weiß tatsächlich. Und vielleicht ist das, was Molly Brown für mich auch so ausmacht, das fällt mir jetzt gerade ein, wie wir darüber sprechen. Sie ist auch irgendwie so das Bindeglied zwischen Rose und Jack, weil sie ist ja neureich. Ja, sie gehört ja eigentlich nicht zu den ganzen Aristokraten, die da in der ersten Klasse ihren Kaviar essen, sondern sie ist ja, ihr Mann ist ja zufällig reich geworden und nicht durch Erben. Und Molly ist so die Verbindung auch zwischen Jack und Rose. Und ich glaube, das ist nicht so, sie ist nicht so schwarz und weiß. Also der Verlobte von Rose ist ein Arschloch. Der Butler von dem Verlobten von Rose ist ein Arschloch. Jack und Rose sind natürlich die super guten, tollen, denen man das alles Gute der Welt wünscht. Und Molly ist so ein bisschen, sie ist nicht ganz so platt.
Sie ist nicht ganz
also ich meine nicht platt im Negativen, sondern nicht so eindeutig irgendwie, ja? So, also sie auch, es gibt ja diese Szene zum Schluss, wo sie auf dem Rettungsboot steht. Also sie, man merkt ja auch so dieses Zweifeln irgendwie an. Also für mich übernimmt sie so eine ganz besondere Funktion auch, aber was natürlich auch an der Schauspielerin liegen kann.
Ich würde auch sagen, sowas wie ein moralischer Anker.
Mhm.
Ne? Wir sind ja eben in diesen, wir sind 1912, wir sind in diesen sehr klassengeprägten Strukturen, in dieser Zeit.
In einer sehr offensichtlich Klassenstruktur, ne? Also jedes Deck ist eine andere Klasse, so
genau.
Offensichtlich. Ich habe gestern zu dir gesagt, vielleicht ist das der Snowpiercer auf dem Wasser, was ja jedes Schiff, also bis heute gibt es, glaube ich, mehrere Klassen auf dem Schiff, aber da wird es natürlich extremst deutlich, weil auch davon abhängt, wie früh man vielleicht auf ein Rettungsboot kommt oder nicht. Also,
genau. Und eben, dass sie, also wir gucken ja mit zeitgenössischen modernen Augen irgendwie drauf und haben natürlich dann diese fiktionale Liebesgeschichte auf diesem realen Schiff und vor dem Hintergrund dieser realen Tragödie. Also wir fiebern gleichzeitig einer filmischen Handlung mit, aber kennen vielleicht noch so ein paar Fetzen aus der echten Welt, die wir da ja mit reintragen. Und Molly ist so dieses, wie du sagst, dieses Bindeglied zwischen den beiden, aber ja irgendwie auch zwischen uns und dieser Welt und dieser Geschichte, weil also alle erfüllen in diesem Film ihre Rollen und ihre Funktion. Und natürlich ist der Verlobte von Rose ein Arschloch, weil wenn er der coolste Ehemann der Welt wäre, dann wäre Rose ein Arschloch in der Stelle. Und das wollen wir ja nicht, weil wir sind ja dabei, um diese Liebesgeschichte zu verfolgen. Also natürlich muss auch der Butler von ihm der Handlanger sein, der genauso, also die wir beide am liebsten auf dem Schiff untergehen sehen wollen. Also dieses ganze Verhandeln von Gut, Böse, von Moral innerhalb dieses Liebessettings, so das hat alles. Natürlich hat die Mutter von Rose ja auch ihren Standpunkt, den man nachvollziehen kann, aber den wir mit heutigen Augen natürlich eher mit Augen rollen und sagen, oh, aber guck doch mal die Augen von Leo und das passt doch viel besser und aber das ist doch viel schön. Alle haben diese Funktion, damit bei uns auch Dinge passieren. Und Molly ist eben, ich will nicht sagen, dass sie da irgendwie mit der vierten Wand bricht, aber sie spricht am stärksten zu uns dabei, wenn sie Jack irgendwie noch das richtige Jackett überzieht und wenn sie ihm noch irgendwie erzählt, wie man mit den Gabeln zu hantieren hat. Und sie ist da, wie du sagst, sie fällt aus ihrer Zeit heraus. Und natürlich, das habe ich ja auch gemerkt, natürlich fieber ich mit ihr mit und denke mir so, die ganze Zeit bin ich ja am Sortieren. So, nee, du nicht. Du, Belisain, weg. Aber sie, ja, du bist gut. Also dieses Verhandeln von Strukturen schafft der Film halt eben auch sehr klar. Eben auch im Casting, eben auch in den Dingen, die sie sagen und wie sie sie sagen. Und natürlich ist Molly auch am Ende dieser moralische Anker, der halt auch die Tragödie nochmal kommentiert und da eben auch nochmal ganz viel Gewicht so reinbringt in die Schwere dieses Unglücks, was da eben auch passiert ist. Und das schafft Cameron, finde ich, sehr, sehr toll, all diese Ebenen zusammenzubringen.
Du hast ja noch aufgeschrieben als Notiz, Katie Bates hat den Plan. Also Katie Bates spielt ja Molly Brown. Weißt du noch, was du damit gemeint hast?
Eben genau das, dass sie halt über diesem ganzen Standesklassen-Scheiß irgendwie steht.
Und ja, sie steht vielleicht nicht drüber, weil vielleicht kennt sie die andere Klasse. Also ich weiß nicht, wie arm sie vorher war. Vielleicht war sie auch schon wohlhabend, aber wahrscheinlich, also anscheinend nicht so wohlhabend wie die anderen. Deswegen wird es ja so thematisiert. Aber man merkt ja, dass sie sich sofort in Jack reinversetzen kann.
Und sie ist auch repräsentativ für die neue Welt. Mhm. Die Welt, in der wir auch leben. Also das Unglück der Titanic hat auch die Welt verändert und alles, was danach passiert ist. Die zwei Weltkriege und wie sich die Gesellschaft mehr als 100 Jahre später auch gewandelt hat. So. Aber sie ist halt eben, das meine ich halt, sie ist halt, viele hängen dieser alten Welt an und sind natürlich so wie Billy Zane. Er ist sehr glücklich in der Art und Weise, wie die Welt funktioniert. Und Jack ist einer, der mit seiner Straßenschleue da so zwischengrätscht und eben auch eine andere Welt repräsentiert, in der es halt eher auch um Können geht, in der es um Cleverness geht, Fähigkeiten. Er kann malen, er sieht die Welt, er ist Künstler. Das ist ja all das, was Billy Zane überhaupt nicht ist.
Er ist Straßenzeichner, aber ja.
Ja, aber schon. Ich meine, das ist Billy Zane. Er ist halt ein Arschloch mit einem Diamanten irgendwie in der Tasche. So, das ist halt, also der denkt, der kann sich aus dem Untergang der Titanic rauskaufen. So einer ist das halt. Und natürlich, so wünsche ich ihm das Beste für die Zukunft. Aber dann lass uns mal vielleicht auch noch weiter eintauchen. Das war gar nicht gewollt. Vielleicht, dass wir noch ein bisschen mehr, auch wir sind schon sehr stark bei den Figuren, dass wir noch ein bisschen über diese Geschichte, über den Inhalt vielleicht noch ein bisschen weiter auch, glaube ich, sehr viel schwärmen. Mir ist das jetzt nochmal aufgefallen bei der, keine Ahnung, wie oft ich den Film gesehen habe, aber die Chemie zwischen Kate Winslet und Leonardo DiCaprio funktioniert einfach sehr gut. Ja. Also das Setting, diese Welt von außen mit all diesen Faktoren, aber die beiden schaffen es wirklich. Ging mir, glaube ich, auch so, dass ich lange Zeit während des Filmes an den völlig blödesten Stellen mitgefiebert habe und völlig ausgeschaltet habe, was ja eigentlich noch passieren muss. Und
Mann, ich und du ja anscheinend auch, vergisst auch total, dass wir auf der Titanic sind und dass ja das Unglück unmittelbar bevorsteht. Weil es lange auch nicht so ein Thema ist, sondern es geht eher um das Glück und Unglück von Kate, Jack und Rose. Und dann ist man plötzlich ganz überrascht, dass doch dieser Eisberg auf einmal irgendwie aufzutauchen scheint. Und dann habe ich mich tatsächlich, und das geht mir jedes Mal so, ich habe den Film jetzt nicht so oft geguckt, aber ich glaube dreimal, vielleicht viermal. Und ich weiß, dass es mir jedes Mal so geht, wenn es losgeht mit, der klingelt, weil er den Eisberg sieht, ertappe ich mich, wie etwas Kleines in mir denkt, schaffen sie es nicht, werden sie den Eisberg rammen? Und dann merke ich auf einmal, wie ich denke, das ist die Titanic, sie werden den Eisberg rammen. Aber vielleicht gibt es doch noch eine kleine Chance, dass es nichts passiert. Also es gibt diesen Funken Hoffnung in mir, die dieser Film so entfacht. Und den kriege ich auch nicht, der geht auch nicht weg. Also mit mein Kopf weiß, wie der Film, ich kenne den Film, ja, aber in mir ist so ein kleiner Funken, der immer hofft, dass heute der Film anders ausgeht als beim letzten Mal. Und das ist, ich weiß, dass es noch einen anderen Film gibt, bei dem es mir so geht. Ich glaube hier Prestige. Das ist auch immer so ein Film, wo ich jedes Mal denke, diesmal wird er nicht gehangen. Ah doch, jetzt ist es wieder passiert. Also es gibt so ein, zwei Filme, wo ich so ein Mini, ich weiß, wie die Filme gehen, aber ich habe immer so einen Mini-Funken Hoffnung, dass es heute wird der Film anders ausgehen als sonst. Es passiert jedes Mal genau das Gleiche. Und da bin ich immer ganz schockiert und denke mir, oh mein Gott, die Titanic wurde von einem Eisberg getroffen. Ja, und dann setzt so dieses komplette Bewusstsein ein. Aber ich finde, das ist so ein so großer Zauber, den dieser Film macht, dass man ja sehr lange damit beschäftigt ist, zu gucken, was geht denn bei Jack und Rose und werden sie es schaffen? Und manchmal habe ich mich dann auch so gefragt, ja, wo wollen sie sich eigentlich die ganze Zeit verstecken? Sie sind auf dem Schiff, wie wollen sie denn ihrem Verlobten entgehen? Und bin überhaupt so weit weg von diesem ganzen Eisberg, dass es mich jedes Mal wieder trifft. Also, ja.
Ja, und da bin ich voll bei dir, weil der Film schafft es irgendwie so in dieser, ich weiß gar nicht mehr genau, wo da der Wechselpunkt ist. Also es ist ja, glaube ich, so im ersten Drittel oder so. Also der Untergang der Titanic ist, hab mich auch bei der Sichtung wieder überrascht, ist halt sehr lang. Also da dachte ich jetzt auch irgendwie so, ja, was soll denn jetzt noch passieren? Und dann noch hier die Tür und da noch irgendwie das Wasser und hier noch und so. Aber in diesem Teil, wo all das noch nicht, wo der Eisberg einfach noch nicht gerammt ist, bin ich voll bei dir. Ich bin in diesen ganzen Szenen immer nur im Moment und frag mich so, also bin in diesen Kleinigkeiten des Moments halt einfach komplett drin. So, dann geht's um das Dinner, dann geht's um diesen kleinen Erfolg und dann, ich bin einfach die ganze Zeit bei den beiden und kann irgendwie den Rest ausblenden. Und dann passiert das Unglück und dann, ich hatte das nicht nur bei dem Eisberg, also ich saß da auch und dachte mir, noch ein bisschen mehr nach links. Und später dann auch, also als sie da durch das sinkende Schiff rennen und durch das Wasser tauchen und an den Türen scheitern, dass ich dachte,
schaffen die das?
Ja, schafft die, also oh, das ist jetzt aber wirklich, jetzt nimm mal den Schlüssel, das ist jetzt echt knapp, also auch völlig genauso wie du. Und dann fängt der Kopf wieder an, der sagt, Mann, du weißt doch, wie das ausgeht. Aber ich bin immer in diesem Moment drin und es ist für mich so, dieses Bild von Magie hatte ich halt auch im Kopf. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du den nicht, aber es gab ja früher mal diesen maskierten Magier auf RTL.
Du holst immer Sachen raus. Ich muss das unbedingt googeln. Vielleicht kenne ich ihn. Das war bestimmt jemand, den alle anderen Magier richtig scheiße fanden, weil er die ganzen Tricks verraten hat.
Genau, der war halt immer bei, ich glaube bei RTL. Das, also irgendwie lief der im Fernsehen und hat dann halt immer die großen Tricks verraten. Und hat halt immer so diese Maske auf. Und für mich war das jetzt so diese Sichtung, als ob Cameron diese Maske hochnimmt und sagt, so, Folgendes. Ich erkläre es dir, ich zeige es dir, hier, so funktioniert das jetzt alles. Und dann setzt er die Maske wieder auf und dann läuft der Film und ich sitze davor und denke mir, wie geht das?
Wie das Schiff geht unter?
Ich hab's gesehen, ich hab's verstanden, aber ich verstehe es immer noch nicht, wenn der Film läuft. Also das ist so, also großartig immer noch und das macht diesen Film, finde ich, auch so langlebig. Anders als vielleicht so ein Avatar, der jetzt nicht in meinen Augen besonders gut gealtert ist, inhaltlich, aber also es ist einfach fantastisch. Also
meine, die Geschichte der Titanic ist auch zeitlos, die kann man sich immer erzählen, also die ist ja auch ein großer Mythos geworden. Ich merke auch gerade, wenn ich so darüber nachdenke, wie ich den Film fand, dass ich mit diesem ganzen Action-Teil, also quasi, wenn wir das jetzt mal in diese Liebesgeschichte und in den historischen Teil oder in den Action-Teil einordnen wollen, dass ich nicht, die Liebesgeschichte ist schön, aber ich mag diese Action. Ich habe das auch gestern gemerkt, als es dann losging mit den durchs Wasser laufen und gut, wenn das Schiff dann so hoch steht und die Leute fallen alle runter, das ist mir schon fast ein bisschen zu viel, weil dann setzt wieder so dieses Denken darüber ein, dass es ja auch Menschen gab, denen dieses Unglück geschehen ist. Aber diese Szenen, wenn Rose und Jack unten durch die Flure rennen oder wenn die Leute versuchen, auf die Boote zu kommen, dem ganzen Teil kann ich viel mehr, also da bin ich viel mehr bei als diese ganze Liebesgeschichte, weil ich finde die teilweise schon auch, ich habe ja gestern gesagt, ne, und das ist auch, das kann ich auch jetzt schon sagen, was dieses Gefühl ist, was Cameron und Spielberg bei mir auslösen, die sind für mich so Teflon. Also an diesen, es perlt alles ab. Also ich habe gestern dem Film Titanic 5 Sterne auf Letterboxd und ein Herz gegeben und ich weiß überhaupt nicht, warum. Also es ist noch nicht mal so, als würde ich den Film so gut finden, aber ich merke auch, ich kann gar nichts anderes sagen, weil der Film einfach so gut ist. Obwohl es natürlich Dinge gibt, die es zu kritisieren, die man kritisieren kann. Aber irgendwie, diese Liebesgeschichte ist für mich, es ist mir schon fast ein bisschen zu viel. Also, es ist schon Kitsch. Also, Es ist schon, es ist kitschig für mich schon. Es ist mir einfach schon zu viel, wo ich mir denke, ach, das muss jetzt auch noch sein. Oh, und jetzt nochmal und jetzt nochmal und dann wieder hin und her mit dem Verlobten. Der Verlobte wird immer böser und die Mutter wird immer frustrierter. Und Jack und Rose wollen ja unbedingt und dann wollen sie noch unbedingter und dann wollen sie noch unbedingter. Ja, wir haben es jetzt verstanden. Es ist jetzt gut. Also
in mir kam auch so ein Gedanke auf, den ich auch nicht weiter habe zugelassen. Aber es war auch wirklich so dieser Punkt von, was wäre, wenn das alles nicht auf der Titanic gewesen wäre? Also, was haben die beiden eigentlich? Naja, die kennen sich irgendwie 2 Tage und sind unsterblich ineinander verliebt und haben eine tolle Zeit auf diesem, auch ohne Katastrophe, sehr ungewöhnlichen, also das ist ein Urlaubsflirt, vielleicht.
Naja, der damit beginnt, dass sie sich vom Schiff stürzen will, weil sie so unglücklich ist. Vielleicht liebt sie Jack auch gar nicht so sehr, sondern sieht einfach ihre Chance, von ihrem furchtbaren Verlobten wegzukommen und von ihrer herrischen Mutter.
Und was passiert nach dem ersten Streit, den die beiden haben? Oder was ist, wenn
Wer streitet?
Naja, Jack und Rose, also wenn sie jetzt von dem Schiff runterkommen. Das Schiff kommt in New York an, unsterblich verliebt, und dann geht die Welt aber weiter und die beiden merken dann vielleicht, dass, weiß ich nicht, er schnarcht nachts und
sie wird merken, dass sie vielleicht doch mehr braucht als 10 Pfennig in der Hosentasche.
Genau, so, und dann ist halt die große Romanze vorbei. Also eigentlich haben sie beide nicht viel, außer irgendwie diesen Urlaubsflirt. Aber ich sag ja, das war so der Gedanke, den habe ich sehr schnell sehr klein gemacht, weil ich dann auch dachte, nee, weil das ist schon ziemlich schön und auch so kitschig und jetzt kommt noch Celine Dion, die passen doch schon zusammen. Das gehört so.
So. Gut, dass Celine Dion nicht in so einer Fahrerskutte aufs Schiff kommt und die beiden traut.
Ja, Fortsetzung, ne? Aber
es wäre auch gemein, den Film so zu denken, ne? Was würde passieren, wenn sie in New York ankommen? Aber ich merke halt, dass ich das schon, ist das schon alles sehr nah am Kitsch dran.
So. Voll. Also, und da möchte ich auch nochmal über diese Rahmenhandlung sprechen, die halt bei mir auch komplett funktioniert hat, aber die ich, wie glaube ich viele, also weil der Teil nicht Teil der Popkultur so sehr geworden ist, wie die Erzählung auf dem Schiff, aber dass das Ganze ja mit diesen Bildern, die Cameron ja selbst gedreht hat, der Film beginnt mit einer Tauchexpedition zur Titanic. Der Film beginnt mit dem Wrack und mit dieser Crew, die auf der Suche eigentlich nach diesem Edelstein ist. Es ist eine Schatzsuche, Treasure Hunter, der da unterwegs ist und wie er später ja sagt, 3 Jahre lang eigentlich nur auf der Suche nach diesem Gegenstand war, ohne die Menschen dahinter irgendwie zu denken und die Tragödie und das reale Ding. Und dann kommt ja die alte Rose, die das im Fernsehen sieht und sich erinnert, kommt dann auf das Schiff und erzählt ja all das, was wir denn sehen, erzählt das ja in einer großen Rückblende. Und ab und an springt der Film ja wieder in die Gegenwart und wir sehen, wie das die Leute von dieser Crew mehr und mehr berührt. Und am Ende, als die Ereignisse, also als die Titanic dann in der Erzählung versunken ist, geht's ja auch nochmal auf diesem Expeditionsschiff weiter, wo Rose diesen Diamanten oder was es da war, diesen Edelstein ins Wasser wirft, sich dann hinlegt und da kann man dann auch nochmal drüber philosophieren, was dann passiert, ob sie träumt, ob sie stirbt, aber als sie dann nochmal auf der Titanic diesen großen Treppenaufgang hochgeht und Jack steht da und sie werden applaudiert von allen. Kitsch, dick aufgetragen, also wirklich, wirklich der Holzhammer, der da einmal so durchs Publikum fegt, aber ich musste mir die Tränen auch wegdrücken und dachte mir, meine Güte, ist das schön.
Ich auch, weil ich mag diese Abschlussszene auch, weil sie zeigt auch alles, was dieser Film ist. Große Selbstbeweihräucherung und wir stehen davor und denken uns, ah, das ist aber auch alles so schön.
Ja, und Teflon, das ist die pure Teflon-Szene.
Ich glaube ja, James Cameron macht diese Szene zum Schluss, um sich selbst nochmal zu beklatschen. Für mich fühlte sich das auch so ein bisschen wie der letzte Drehtag an. Leonardo DiCaprio und Kate Winslet gehen nochmal auf die Treppe und alle applaudieren sich, wie toll dieser Film war. Das war so mein erster Gedanke. Mhm. Ja.
Aber es gehört halt alles zu dem Film dazu. Ich hatte das komplett vergessen, dass diese Ebene, diese Rahmenerzählung und so.
Wusste von der Rahmenerzählung noch. Ich wusste tatsächlich nicht mehr, ich wusste, dass sie den Diamanten dann hinterher in ihrer Tasche findet. Aber ich wusste nicht mehr, dass wir so viel nochmal in die Gegenwart wieder zurückspringen zu der alten Rose. Und ich wusste auch nicht, dass diese Schlussszene ist, die sich jetzt, glaube ich, weil ich ja mit dem heute gestern ein bisschen anders geguckt habe, weil ich wusste, wir podcasten darüber, jetzt in mein Gehirn gebrannt hat. Ja. Ich wollte auch aufspringen und den beiden klatschen. Ich dachte, ja, das habt ihr richtig gut gemacht. Tolle schauspielerische Leistung. Also
das große Finale. Ja. Es gab wohl auch irgendwie dann die Idee, also das eigentliche Ende des Filmes sollte irgendwie ein bisschen anders sein, also mit dieser Rahmenhandlung, dass dieser Schatzjäger da irgendwie nochmal diesen Edelstein, also dass Rose ihm irgendwie zeigt, dass sie den Edelstein hat und dass es irgendwie viel mehr noch darum gehen sollte. Aber dann irgendwie im Schnitt und so hat Cameron auch gemerkt, das ist gar nicht mehr, also darum geht es gar nicht mehr in dem Film. Und eben auch der Darsteller, der, habe ich gar nicht erwähnt, der, ich glaube Bill Paxton heißt er, der auch mit Cameron schon viel gedreht hat, der diesen Tauch, diesen Forschungsleiter, diesen Schatzjäger da gespielt hat, der hat dann irgendwie auch gesagt, so ja, also die haben das halt alles gedreht, die haben halt alles, also was anderes gedreht, so wo seine Szene auch noch größer war, seine Rolle größer war, wo er auch gesagt hat, als ich den Film dann auch gesehen habe, habe ich gemerkt, dass ich habe hier gar nichts mehr in dem Film verloren am Ende. Es geht gar nicht mehr um mich und um diese Handlung, sondern die eigentliche Geschichte ist und deswegen auch dieses finale Bild und so, was ich halt auch spannend finde. So dass das, also überhaupt diese ganze, also ich finde es irgendwie auch, ich finde es irgendwie interessant und schön, dass es diese Rahmenhandlung auch gibt. Also das hilft uns ja auch in diesen Film irgendwie besser reinzukommen. Aber im Endeffekt passiert ja mit dieser Figur das, was mit uns auch irgendwie oder mit mir auch passiert ist und was auch die Idee, das Vorhaben von James Cameron war, zu sagen, ich will diese emotionale Wahrheit vermitteln. Also die Figuren sind fiktiv und ich baue hier ganz viel nach, aber diesen Kern, dieser Tragödie, diese Tragödie möchte ich möchte ich vermitteln. Und ich möchte die Menschen damit berühren und eben auch über diese Tragödie erzählen und das weitertragen, so, damit das halt nicht in Vergessenheit gerät. Und genauso das passiert ja diesem Schatzjäger, der dann am Ende auch sagt, ich habe hier 3 Jahre meines Lebens verschwendet, weil ich halt nie an die Leute gedacht habe, die da eigentlich, was da mit denen passiert ist. So. Und das finde ich halt interessant, dass es diese doppelte Ebene da so gibt.
Aber ist das nicht interessant, dass ausgerechnet James Cameron dann mit der moralischen Keule kommt und sagt, ja, ich habe nicht an die Leute gedacht, denen dieses Unglück passiert ist, während er selber da ständig runtertaucht und darin rumwühlt?
Ja, also und das ist auch, glaube ich, James Camerons Ego, also der halt auch mit Avatar uns irgendwie erzählen will, dass der technische Fortschritt und der Mensch ja furchtbar ist und alle Ressourcen zerstört und den Planeten zerstört und eigentlich so eine sehr positive Umweltbotschaft vermitteln will.
Und verbraucht dann irgendwie eine Strom wie 2 Atomkraftwerke, so
um seine Computeranimation zu machen. Halt eben, also das Paradox ist, glaube ich, bei ihm auch so vorprogrammiert, aber ja klar.
Ja, das ist interessant, weil ich habe mich auch bei dieser inneren Diskussion ertappt, wie ich dachte, ja, es geht ja auch in dieser, also Titanic finde ich, also der Film hat ja viele Ebenen. Wir haben diese Liebesgeschichte, wir haben diese Katastrophe, die passiert und wir haben einen Film über Klassengesellschaft. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hat James Cameron unbewusst einen Film über Klasse gemacht. Also schon, es ist ja, die Klassen sind ja sehr offensichtlich so, weil sie auch unterschiedlich, jetzt mal unabhängig von Kleidung oder so, aber auch unterschiedliche Möglichkeiten haben, vom Schiff vielleicht runterzukommen. Manche werden gar nicht rausgelassen, werden eingesperrt, haben also 0 Chancen, da unten rauszukommen, weil sie halt in der 3. Klasse sind. Vielleicht hat James Cameron also unbewusst einen Film über Klasse gemacht. Und dann habe ich gemerkt, wie ich innerlich so müde daran bin, wenn reiche Leute sich an Klassenfilmen, also ich weiß, das ist ein unfairer Gedanke, den ich hatte, weil Kunst verändert. Ich rede jetzt nicht von Film, sondern von Kunst im Allgemeinen. Kunst will ja Dinge verändern und anklagen und sich Dinge voranbringen. Und KünstlerInnen machen ja auch ganz viel. Gleichzeitig habe ich mich dann gefragt, aber welcher Film über Klassengesellschaften, auch Parasite, hat jemals was für arme Menschen getan? Die sitzen dann nämlich nicht im Kino mit Popcorn und gucken sich für 25 Euro den Film an. Dann sitzen da so Leute wie du und ich, denken sich, ja, das ist schon alles ganz schön schlimm auf der Welt.
Lassen sich 2 Stunden oder 3,5 Stunden emotional berühren und gehen nach Hause.
Gehen nach Hause. So. Und bestellen, und ja, ja. Du und ich sind jetzt noch nicht so reich wie James Cameron, aber er macht dann so einen Film. So, ich mir denke, okay, aber was hat James Cameron denn danach gemacht, nachdem er uns gezeigt hat, dass der arme Jack jetzt doch stirbt und alle seine Freunde, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, aus der 3. Klasse rauszukommen? Ist er als nächstes in die Politik gegangen und hat sich für arme Menschen eingesetzt oder was war jetzt der nächste Schritt? Und dann habe ich gestern gedacht, wie ich davon noch so angewidert bin mittlerweile. Also weil es ja immer mehr Filme gibt in meiner Wahrnehmung, die sich mit dem Thema Klasse beschäftigen. Aber es verändert sich ja. Also das Einzige, was sich verändert, ist, dass es für arme Menschen immer schlimmer wird. Und denke ich mir, wenn die ganzen KünstlerInnen, also ich rede jetzt von so einem Kaliber wie James Cameron, ja, also von reichen Leuten, die geben ja dann auch nichts ab. Also es verändert sich einfach nichts. So, das war jetzt ein bisschen vielleicht weit weg von dem Film, aber das war so eine Diskussion, in der ich mich gestern auf einmal wiedergefunden habe.
Und auf der Ebene habe ich dann, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, auch über die Momente nachgedacht, wo Cameron uns Roses Geschichte und Perspektive versucht näher zu bringen. Und ja, der Film ist halt irgendwie von 97 und hat, also 25 Jahre später gibt es, glaube ich, einen sensibleren Umgang mit ja, Erzählungen von, mit und über Frauen in der Zeit. Oh. Naja, ja, nicht nur, aber also ich fand es halt irgendwie, ich habe es zumindest erstmal gesehen und habe da drauf rumgekaut, dass da so ein paar Sachen gesagt wurden. Also Cameron ist ja auch das, er hat Aliens gemacht, ja, also die Alien-Filme sind ja auch immer das Paradebeispiel von Sigourney Weaver als Actionheldin und sie ist halt nicht einfach nur ein Kerl mit Brüsten, sondern da geht es auch um sie und um ihre Perspektive als Frau in diesen Filmen und so, bla 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 bla. Und jetzt haben wir hier James Cameron, der dann halt in so ein paar Sätzen halt Sachen einbaut oder in ein paar Momenten so Sachen einbaut, wie Billy Zane mit ihr umgeht und sie als seinen Besitz ansieht.
Also Billy Zane heißt der Schauspieler, ne?
So ja, Billy Zane ist Billy Zane in dem Moment. Also ich weiß nicht, Cal oder sonst wie, aber ja, also ja. Ja, ja.
Also nicht Billy Zane, sondern Cal.
Cal, ja, 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 ja. Er macht's halt so gut, aber ja.
Ja.
Der halt, ja, sie als Eigentum ansieht und da gibt es dann ja eben auch so ein paar Szenen und so ein paar Momente. Und das hast du ja auch gesagt, so wo Rose irgendwie auch zu Jack sagt, so nach dem Motto, ja, du bist ja auch gar nicht dazu da, um mich irgendwie zu retten. Also der Film sagt Dinge, wo man, glaube ich, 97 im Kinosessel gesessen hat und gesagt hat, wow. Und dann tut er aber ganz viele Sachen, die das in meinen Augen so ein bisschen untergraben, wie du sagst. Allein diese Prämisse, dass Jack sie da vor dem Suizid irgendwie rettet, was ja irgendwie auch so eine komische Schieflage gleich irgendwie reinbringt. Also andersrum wäre es was anderes gewesen. So.
Also ich kann verstehen, wenn man 97 dachte oder 98, dass das eine emanzipatorische Ebene hat, weil Rose ja schon sehr versucht, sich zu emanzipieren. Sowohl von ihrer Familie, also sprich ihrer Herkunftsfamilie, ihrer Mutter, als auch von ihrem Verlobten. Und sie hat so ihren eigenen Kopf mit der Kunst und sammelt diese Künstler, was Cal da ja auch alles ganz fürchterlich findet. Für ihn ist ja Picasso ein Pinselei und von dem wird man eh nichts hören. So. Gleichzeitig ist aber Kate Winslet die einzigste Frau am Set, die sich halt komplett ausziehen muss.
Exakt.
So. Und die auch sehr viel, also Male Gaze spielt hier, glaube ich, schon auch eine große Rolle. Und es ärgert mich dann immer bei so Filmen. Es gibt gerade einen sehr aktuellen Film, der auch sehr versucht, emanzipatorisch zu sein, der auch sehr wohlwollend in der Kritik besprochen wird. Aber da passiert meiner Meinung nach das Gleiche. Der männliche Blick ist das, was wir im Publikum sehen. Ja, James Cameron versucht halt eine emanzipatorische Geschichte für Rose zu entwickeln. Ja, aber woher soll er wissen, was das ist? Also er ist ein Mann. Und dann ist sie die einzige Frau am ganzen Set, die plötzlich nackt dasteht mit Anfang 20.
Ja.
Und es macht überhaupt keinen Sinn in dem Moment. Also nicht so wirklich. Man hätte sich das sparen können, aber anscheinend wird es das Gesetz, dass sich immer irgendeine Frau auszieht. Genauso die Sexszene in dem Auto. Man sieht ja nicht viel, aber natürlich klatscht sie die Hand an das Fenster, weil sie wird ja von Jack hat Sex, also Jack hat Sex mit ihr und sie nicht mit ihm. Okay. Ja. Ja.
Ja, und das ist für mich halt eben auch, das ist irgendwie auch der Cameron, das ist dieser.
Es ist so interessant,
Teflon
weil diese Nacktheit,
Cameron,
die er zeigt, gleichzeitig so prüde dabei ist. Also, es ist ganz, ganz, ganz komisch. Also, es ist so, als würde der Film sagen, so, jetzt zieht sich die eine Frau mal aus, aber wir haben ihre Brüste gezeigt. So, es ist ganz, ganz, also, ich finde immer, wenn diese Szene kommt, dann ist es fast zum Fremdschämen, dabei zuzugucken.
Ja, und das meine ich halt. Das sind so diese Widersprüche irgendwie, die finde ich aber Cameron auch ausmachen, so in der Art und Weise, wie er seine Filme macht. Wie du sagst, es ist dieses Teflon-Ding, das ist alles so, das hat man dann eben auch später bei Avatar oft in der Kritik auch so scherzhaft gesagt, es ist die mathematisch perfekte Formel, wie alles runtergebrochen ist.
Das trifft es aber auch für Titanic, finde ich. Der Film ist so perfekt und der ist ja auch, deswegen sage ich ja, ich kann nicht anders, als ihm 5 Sterne und ein Herz zu geben, obwohl ich es eigentlich nicht will. Klingt ja so absurd. Ja, natürlich bin ich Herrin meiner Sinne und könnte dem Film auch nur 3 oder 4 Sterne geben, weil ich schaffe es einfach nicht. Warum? Weil dieser Film einfach so perfekt ist, ja. Ich saß da gestern, das Licht in jeder Szene, ja. Das Haar von Leonardo DiCaprio, die Färbung in seinem Gesicht. Er ist natürlich brauner als Kate Winslet, weil er natürlich viel mehr an der frischen Luft unterwegs ist, was natürlich auch gleich noch thematisiert wird, ja. Jedes Kostüm, jede Gabel, jeder Uhrzeiger, alles, es ist alles so perfekt, dass es schon fast wehtut, dabei zuzugucken. Vor allem dieses Licht ist mir gestern aufgefallen, wo ich jedes Mal dachte so, boah, wow, oh Gott, Hilfe, das kann ich gar nicht verarbeiten, so schön ist das, ja. Sieht aus wie das perfekte Gemälde. Und das macht es dann so schwer, irgendwie auch Kritik an diesem Film zu üben, weil handwerklich ist es perfekt. Ich kann es gar nicht anders sagen, ich habe kein anderes Wort dafür.
Perfekte Überleitung, weil über die Produktion und über das Handwerk wollte ich auch nochmal sprechen, weil, diese Perfektion, aber irgendwie auch so, ich finde, hier bei Titanic geht das insgesamt noch wahnsinnig gut irgendwie auf. Später bei Avatar habe ich dann eher so das Gefühl, dass der maskierte Magier Cameron wieder am Werk ist und ich in jeder Sekunde drauf zeigen kann und sagen kann, hier machst du das mit mir, hier machst du das mit mir. Ah ja, die großen Disney-Augen hier für deine Blue Space Aliens sehe ich. Ja, ja, ich habe sehr viel Mitleid. Mhm.
Kindchenschema,
also,
oder?
Genau, ach so. Voll, voll. Also, und das meine ich halt mit dieser mathematischen Formel. Also ich sehe, wie der Computer James Cameron rechnet, um auf das perfekte Ergebnis zu kommen. Und bei Titanic ist es irgendwie noch anders. Es fühlt sich, was wir auch meinten, es ist so dieser Zaubertrick, der vor unseren Augen erklärt und gezeigt wird. Und ich fühle ihn aber die ganze Zeit, anstatt rational ihn zu entblößen. Hm. Das schafft er halt hier irgendwie noch. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht nur so eine Arbeitsthese oder, also ich glaube, es liegt am Handwerk tatsächlich hier noch mehr als später bei Avatar, weil hier, also auch die Zeit, so 95 bis 97, als der Film dann rausgekommen ist, das ist eigentlich, glaube ich, auch so für so das Blockbuster-Kino ist das eigentlich die beste Zeit. Also klammern wir Nolan nochmal aus, der so seinen eigenen Weg gefunden hat, der das irgendwie immer noch schafft. Aber Titanic sieht auch 25 Jahre später immer noch beeindruckend aus, wie du sagst, er fühlt sich beeindruckend an, eben weil sie so eine verdammte Titanic in Mexiko gebaut haben. Also da fehlten ein paar Meter aus Kostengründen und die eine Hälfte natürlich. Aber da sind Modelle gebaut worden, da sind mit Original-Blueprints der alten Titanic, die sind da zu dem Schiffsbauer ins Archiv und die haben da natürlich die Blaupausen irgendwie zur Verfügung gestellt. Also da war wirklich bis zum Design der Gabel, bis zu den Uhren und den Zifferblatt, also alles originalgetreu gemacht mit allem Wissensstand der Zeit. Der Typ ist halt 12-mal darunter getaucht, um sich das Ding da anzuschauen und um Sachen zu sehen. Die haben irgendwie, glaube ich, 150 Extras, also StatistInnen gehabt, die zum Kern ernannt wurden. Also die halt noch mal ein bisschen mehr instruiert wurden in Sachen Etikett der Zeit und auch was du siehst, also da sind ja hunderte von Leuten in Kostümen der Zeit auf diesem Riesenschiff, was in einem Wassertank mit irgendwie, ich glaube, 19 Millionen Litern Wasser, also um es originalgetreuer zu machen, hätte er die Titanic bauen müssen und sie untergehen lassen müssen. Also besser faken kannst du es halt nicht mehr, außer dann irgendwie 20 Jahre später alles im Computer zu machen, wo wir aber, glaube ich, immer noch nicht an dem Punkt angekommen sind, dass das irgendwie, also da fehlt dann wieder was. Und das ist so diese perfekte Zeit, der hat eine halbe Titanic gebaut und untergehen lassen, um dann mit Details im Computer nochmal drüber zu gehen, aber eben nicht alles im Computer zu erzeugen. Der Typ, der da an die Schiffsschraube fällt, ja, da haben sie getestet in Stunt-Versuchen, haben gesagt, doch ein bisschen zu riskant, den holen wir aus dem Computer. Aber da sind Leute über dieses Deck geschlittert, die haben ja wirklich dieses Ding da hochgehoben und ins Wasser getaucht und Winslet und DiCaprio sind da mehr als nass geworden. Also, das meine ich halt, also die Produktion, also krasser kannst du so einen Film eigentlich nicht produzieren und wird er auch nie wieder produziert.
Aber es ist ja auch sehr wohlwollend fürs Auge, weil, also ich will jetzt nicht den Vergleich Titanic und Marvel oder diese ganzen Superheldinnenfilme oder was, aber es geht mir jetzt nicht um den Inhalt, aber es ist natürlich auch wahnsinnig angenehm fürs Auge, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann viel mehr erfassen, ja. Wenn ich zum Beispiel an Endgame oder so denke oder überhaupt diese großen Schlachten, die dann immer in so Superheldinnenfilme passieren, ich merke ganz oft, dass mein Auge überhaupt nicht sich konzentriert, also ich komme nicht hinterher mit dem Gucken, weil alles so super schnell passiert. Und bei Titanic gestern passiert es halt, aber in Echtzeit, weil die Stunt-Leute vielleicht wirklich das Ding da runterrutschen, ja. Und man hat ja auch an der einen oder anderen Stelle gesehen, da wurde mit dem Computer nachgeholfen. Zum Beispiel, wenn das Schiff wieder zurückfällt. Das fällt natürlich nicht in echt auf die Leute da drunter. Ja, klar. So. Und da sieht man dann, dass man zu der Zeit noch nicht ganz so weit war. Aber eigentlich fällt es auch kaum auf, wenn man die ganze Zeit das echte Schiff sieht und echte Menschen. Und das habe ich gemerkt, es strengt mich nicht so an. Also ich kann dann, es fühlt sich beim Gucken schon haptischer an. Und ich habe gestern, das ist natürlich jetzt ein Vergleich, kein Vergleich, was die Kosten angeht, an die Serie, wie hieß sie, 1899 von den DarkmacherInnen gedacht, wo das Schiff ja auch öfters fährt. Ja, so hätte es halt auch aussehen können, aber es sieht halt jetzt so aus, also Titanic, aber es sieht jetzt halt so aus, wie es aussieht, weil da eben das Schiff wirklich hat fahren, stehen, keine Ahnung, ob es auch gefahren ist oder ob das dann die Modelle waren hier, keine Ahnung, aber er hat halt nicht die Modelle aus dem Computer geholt, sondern hat sie in ein Wasserbecken gesetzt.
Und das ist auch der Unterschied. Also die Art und Weise, wie auch der Computer da eingesetzt wurde, ist halt, wie du sagst, also da hast du dann halt eher Bilder zusammengeklebt, anstatt sie immer wieder komplett aus dem Computer zu erzeugen. Also da fällt das Modell auf die realen Menschen im Wasserbecken und du klebst es halt zusammen. Mhm. So. Und also eben auch ganz, ganz viel Modellarbeit und so gemacht. Und das ist irgendwie auch, es kommt der Sache auch sehr zugute, weil es halt diese, wie du sagst, diese Glaubhaftigkeit nochmal unterstreicht, die Gefahr, die Brisanz und auch diese Spannung, zumindest bei mir, halt viel mehr erzeugt, als dann auch seine späteren Avatar-Filme. Die sind technisch, also bei aller Kritik so, der erste Avatar, als ich den im Kino gesehen habe, hatte ich das erste und einzige Mal das Erlebnis während des Filmes, weil der ist halt, da passiert halt so viel aus dem Computer und das ist so gut und auch mit diesem 3D damals, dass ich da wirklich, ich saß da und hatte so diesen Schreckmoment, dass ich dachte, boah krass, die letzten 20 Minuten mindestens sind komplett aus dem Computer und ich habe es nicht gesehen. Ich war ganz woanders mit den Gedanken, weil das halt nicht erkennbar ist. Nicht dieses Gefühl von, irgendwas stimmt hier nicht oder als wir hier den Indiana Jones zusammen geguckt haben und wir beide vor diesem Harrison Ford Gesicht verjüngt, wo wir saßen, die Augen sind irgendwie nicht so ganz richtig und echt und ein bisschen creepy und aber bei Avatar ist das auch der zweite Teil, die sind technisch so sauber wie kein anderer Film und trotzdem sind sie so ein bisschen leer und seelenlos und das ist bei Titanic einfach nicht der Fall, also dieser, auch wie du sagst, auch fürs Auge, also das Auge, also ich habe das auch gemerkt, dass mein Auge da ganz anders drauf guckt und das auch irgendwie ganz anders festhält und ganz anders wahrnimmt und
die Geschwindigkeit ist einfach auch eine andere, ne? Also selbst wenn vielleicht wenn es aus dem Computer gekommen wäre, wäre es vielleicht auch anders, weil die Geschwindigkeit halt nicht die gleiche ist, als wenn Thor seinen Hammer schmeißt oder so, keine Ahnung, aber das ist ja immer alles so unfassbar schnell. Das macht ja so die Schwierigkeiten dann beim Gucken, ne? Und ja. Das ist bei Titanic ja nicht der Fall.
Wie ging dir das?
Da ist ja gar nichts schnell, das dauert alles sehr, sehr lange.
Wie ging dir das mit diesen ganzen Tauchsequenzen, also mit diesen Originalbildern vom Wrack und
Du hast dich ja schon sehr lange jetzt, also ich glaube, da deine Titanic-Begeisterung ging ja schon im letzten Jahr irgendwie los. Und,
als der Film Jubiläum und als dann auch dieses reale Ereignis, dieses Desaster mit diesem Mini-U-Boot da passiert ist.
Ach so,
da,
ja da gut, das kam ja natürlich dann auch nochmal, ne? Genau. Also ich weiß gar nicht, ob ich da eine Doku zu Titanic gesehen habe oder ob ich die mit dir zusammen geguckt habe. Und es gab so, also ich glaube, bis zu dieser Szene hatte ich noch keine Meinung und die hat sich jetzt sehr in mir verfestigt. Ich finde, da unten hat einfach niemand was zu suchen. Hm. Und warum es gab eine Szene in dieser Doku, wo ein Forscher sagte, ja, hier sehen Sie, weil da ging es halt auch um die Diskussion, ist es gut, wenn die Leute da runtertauchen, wenn man Sachen rausholt, warum, oder ist das nicht eigentlich eine Grabstätte, die man so lassen sollte, wie sie ist? Und dann sagte der Forscher im O-Ton, ja, hier sieht man zwei Paar Schuhe, eins von der Frau und eins vom Kind, hier an dieser Stelle, die Körper sind weg, aber die Schuhe von Mutter und Kind sind noch da. Und das hat mich so geschockiert, dass ich dachte, also ich habe noch nicht mal an diese Menschen gedacht, sondern ich habe nur diese Schuhe gesehen und habe gedacht, ja, aber warum tauchen denn dann, also warum, also was, warum, so. Wir würden ja auch nicht auf den Friedhof gehen und irgendwas aufschaufeln, so. Und ich weiß, dass Knochen irgendwo ausgegraben werden, aber da muss man sich schon die Frage stellen, muss das sein? Also jetzt wissen wir doch so viel über die Titanic, warum muss da immer noch runtergefahren? Kann das nicht einfach auch mal in Ruhe gelassen werden, ja? Und dann dachte ich auch, ja, selbst wenn es nicht Mutter und Kind sind, sondern eine Frau, die sich irgendein Kind geschnappt hat, weil das gerade ohne Eltern war oder so, ist es ja immer noch schlimm genug, weil bei diesem Unglück sind über 1000 Menschen gestorben. Muss man dann noch da runter und die ganze Zeit darin rumwurschteln? Ich weiß nicht, ich finde es, seitdem ich das gesehen habe, ist mir das unangenehm. Und es war mir auch tatsächlich unangenehm, das dann gestern zu sehen und dann auch zu denken, ja, aber warum muss James Cameron unbedingt da runter? Es gibt doch genug Bilder. Das Schiff ist von allen Seiten kartografiert mit, keine Ahnung, von oben, von den Seiten. Ja, es zerfällt immer mehr. Aber was soll man jetzt noch da unten? Also
ich,
mit welchem Sinn? Und ganz, also ganz ehrlich, was haben die Leute nichts Besseres mit ihrem Geld anzufangen, als privat da runterzufahren? Also sorry, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nicht reich genug. Wenn ich nicht wüsste, was ich mit meinem Geld anfangen würde.
Für mich sind das nochmal zwei Ebenen. Also diese ganze, wir tauchen da irgendwie für ein paar Millionen runter mit einem PlayStation-Controller und das.
Naja gut, aber die Forscher, die, also.
Also ich Du hast vollkommen recht und das Interessante ist eben auch so, ich habe ja versucht, mich mit dieser ganzen, also mit diesem ganzen Thema auch nochmal mehr zu beschäftigen und das ist auch tatsächlich eine Kontroverse oder ein Thema, so dieses, wie du sagst, also das ist das richtige Stichwort, also so wird es auch diskutiert, es ist eine Grabstätte und was machen wir mit dieser Grabstätte, weil es gibt immer wieder diese Expeditionen, die da, also in Museen auf dieser Welt kannst du Originalteller. Es gibt ganze, also ein riesengroßes, also verhältnismäßig großes Stück von der Hülle der Titanic, die ausgestellt ist. Also es kommen immer wieder Sachen nach oben, es werden immer wieder Sachen
hochgeholt,
die werden hochgeholt, genau. Cameron hat wohl auch bei seinen Tauchfahrten das Wrack beschädigt. Gleichzeitig, also er spricht halt auch davon, dass halt dieses Tauchen darunter ihm halt erst auch die Schwere der Tragik irgendwie näher gebracht hat.
Ja, aber das sind immer, sorry, also wenn ich da jetzt so eingrätsche, mir geht's an, aber das sind immer so Argumente, wo ich mir denke,
was ist
denn das für ein Argument? Kann der nur von hier bis zur Tür denken, dass ihm die Schwere einer solchen Tragödie nicht klar ist? Dann muss er erst das Schiffswrack sehen und da wird er dann ehrfürchtiger davor oder, also.
Ich glaube,
rede mich in Rage gerade.
Ich glaube schon, dass da was dran ist an diesem Argument. Es ist aber immer noch diskussionswürdig, ob das irgendwie als Vorlage für so einen Hollywood-Blockbuster irgendwie sinnig ist. Die Tatsache, dass das Wrack beschädigt wurde, ist halt Teil dieser Produktion. Und gleichzeitig bin ich dann auch wieder an einem Punkt, also Cameron, der ja, was ich am Anfang auch meinte, also Cameron ist auch als Geschäftsmann runter, der eben gesagt hat, das Marketing schreibt sich von alleine.
Ja, hat es ja auch.
Film. Also ja,
das sind selbst so Spots, an die ich mich erinnere, ja. Also was wir am Anfang schon besprochen haben. Ich wusste, dass Cameron da runtergetaucht ist, ohne den Film geguckt zu haben. Ich wusste, dass die Dreharbeiten schwer waren. Ich wusste, dass er dieses Ding nachgebaut hat. Also das sind ja alles Dinge.
Ich meine nur, das ist ja dann auch wieder dieser wandelnde Widerspruch. Ja, der Cameron, der sagt, ich wollte verantwortungsvoll den Menschen diese Geschichte näher bringen und dann den Studiochefs aber sagt, ey, wenn wir da runtertauchen, dann ist das Marketing schon erledigt für den Film. Also, weißt du? Beides.
Ja, und deswegen glaube ich ihm das auch nicht, dass ihn das ehrfürchtiger oder was auch immer gemacht hat vor dieser Geschichte.
Ich frage mich jetzt eben auch auf Ebene des Filmes, als ich diese Szenen dann auch gesehen habe und mich dann erinnert habe, so, ach ja, stimmt, das ist ja das Originalwrack. Da saß ich dann auch davor und dachte mir, aber es hätte auch nicht sein müssen, weil
die Bilder gab es ja vorher auch. Also es wird auch andere Tauchgänge schon vorher gegeben haben, wo man die Bilder hätte nehmen können.
Oder ohne halt ein Modell nachbauen, weil der Rest des Filmes basiert auf Modellarbeit und Computereffekten, bei denen ich halt auch immer wieder sage, wow, Hut ab vor der Leistung. Also das ist ja nur also das ist eine Information, die du von außen in den Film halt reinträgst. Das ergibt im Film halt keinen Indiz oder keinen Sinn dafür, weil die Trickserei ist halt so gut im Rest des Filmes. Kannst du da halt auch machen, aber dann kannst du es halt nicht im Making-of auf irgendwie Fernsehsendern zeigen und in jedem Interview erzählen, dass du ja wirklich da unten warst. Deswegen, ich finde es schwierig. Ich meine, man kann genauso gut irgendwie auch Cameron vorwerfen und sagen, ja, ey, weil später dann da ja auch als dann dieses Ereignis passiert ist, dieses Unglück, wo dieses Mini-U-Boot darunter getaucht ist und halt zerstört wurde, so, und Cameron ist der Erste, der sich in die Fernsehkameras irgendwie setzt und sagt, wir müssen aber, und das geht nicht, wo man halt auch sagen kann, ja, dann hättest du den Film auch nicht machen dürfen, weil nach deinem Film konnte ich vielleicht nicht wissen, aber das Ding, auch wie du sagst, was hat er nachhaltig daran, wie hat er die Welt nachhaltig verändert, keine Ahnung, ob er irgendwelche Spenden an irgendwelche gemeinnützigen Titanic-Vereine überwiesen hat, aber dieser Film hat halt nochmal diesem Mythos einen unfassbaren Schub gegeben und hat die Faszination auch 25 Jahre später aufrechterhalten für dieses reale Ereignis, und das eben auch auf Ebenen, die fragwürdig sind und kritisiert werden müssen. Also das war nicht nur gut, um es mal so zu sagen. Ja, wollen wir denn vielleicht auch noch ein bisschen so die Richtung, können wir jetzt einschlagen, dass wir auch noch mal über dieses Ereignis oder über diesen Mythos vielleicht auch noch ein bisschen sprechen, so als derjenige, der wirklich fasziniert von diesem ganzen Ding ist.
Ich hatte auch sehr lange eine Faszination für die Titanic, aber ich glaube, für mich hat sich diese Faszination, also ich weiß schon, dass das als Kind Thema war, dieses Schiff. Und dass ich das wahnsinnig interessant fand, so, ein Schiff, das nicht sinken kann, dann ist es gesunken. Warum? Weil es gegen einen Eisberg gefahren ist. Okay, wow. Also, ist ja eine krasse Geschichte erstmal. Und auch die Größe und das Ganze, das kann man natürlich als Kind und Jugendliche nicht so richtig einordnen. Und ich glaube, die Erzählungen oder das Wissen um den tatsächlichen Hergang dieses Untergangs hat sich auch in der Zeit, in der ich lebe, verändert.
Auch nach dem Film noch, bis heute.
Aber ich merke, dass ich davon, also ich weiß gar nicht warum, aber ich habe so einen Widerstand, aber einen unbewussten vielleicht, das so mit so einer Faszination zu betrachten. Und vielleicht hat es auch was mit der Diskussion von gerade zu tun, dass ich denke, naja, aber es war immer noch ein großes Unglück. Und ich finde, also ja, man interessiert sich dafür, aber faszinierend im Sinne von, also ich verbinde Faszination mit etwas Schönem und finde das dann komisch, so in so eine Faszination jetzt mit einzutreten. Und ich glaube, für mich ist da diese Geschichte oder diese das Wissen darum, wie das Schiff untergegangen ist, auch gut. Also du hast dich ja wahnsinnig viel damit beschäftigt, was ich auch total interessant von außen zu beobachten fand. Aber ich merke auch, dass ich von dem Thema ein bisschen müde bin. Aber du kannst ja noch mal erzählen, was du so rausgefunden hast. Also du kannst zum Beispiel mal die Geschichte von diesem Koch erzählen.
Also ja, also es gab halt einfach Geschichten auf diesem Schiff und auch rund um dieses Schiff, hatte ich dir beim Film gar nicht erzählt. Es gab einen Fotografen, der ist, also die Titanic ist ja, glaube ich, irgendwie in England gestartet und dann irgendwie nach Frankreich rüber und dann nach Irland, glaube ich, und dann nach New York. Also es gab so ein paar Zwischenstopps. Das war ja die erste Fahrt, und man, also zeigt der Film ja auch irgendwie, ich glaube, sie waren 2-3 Tage unterwegs, und dann kam es halt zu diesem großen, oder die waren länger, glaube ich, unterwegs. Aber auf jeden Fall gab es schon Zwischenstopps, und es gab einen Fotografen, ich glaube, das war sogar ein Hobbyfotograf irgendwie, ich glaube, sogar ein Pastor oder sowas. Es gibt aber eben Fotos, die der gemacht hat von dem Schiff. Die sind auch überliefert, weil er halt nicht untergegangen ist. Der hatte das wahnsinnige Glück. Der war auf dem Schiff. Der ist mit der Titanic gefahren, aber ist da irgendwie in Irland wieder runter vom Schiff. Weil ging halt. Ne? Es war ja.
Das heißt, er hat Fotos gemacht, ja. Und von innen und außen.
Ja.
Und
das, ja. Es gibt halt wahnsinnige Bilder. Und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, wo du natürlich auch sagst, also es sind alles reale Menschen. dieser Koch, glaube ich, der da irgendwie als das Unglück passiert ist, auch sich irgendwie in die Speisekammer, glaube ich, irgendwie eingesperrt oder aus der Speisekammer halt irgendwie den Alkohol geschnappt hat, sich da irgendwie, glaube ich, ein, zwei Buddeln Wein oder irgendwie sowas reingedonnert hat.
Ja gut, und, dass er nicht sehr krank geworden ist.
Und dann, der steht da am Ende auch mit Rose und Jack auf diesem sinkenden, was ist das, Heck?
Bug.
Ich, siehst du, so viel Ahnung habe ich von dem Thema.
Wer kommt
aber,
denn hier von der Nordsee?
Aber auf jeden Fall.
Steuerbord oder Backbord?
Das muss ich mir auch nicht erzählen. Links und rechts ist es bei mir. Aber der da wirklich mit den beiden, das war halt auch so ein Augenzwinkern an die realen Ereignisse. So. Das gab, glaube ich, auch Szenen, die sie rausgeschnitten haben. Aber das war halt einer, der es geschafft hat, zu überleben mit, also diesen Untergang hat er die ganze Zeit ignoriert und war dann aber immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um das ganze Ding am Ende so zu überleben. Und also diese ganzen Geschichten, diese persönlichen Geschichten, die es da halt gab und gibt, ist natürlich auch super interessant. Und ich wollte noch mal so ein bisschen versuchen, das auch noch mal ein bisschen größer einzuordnen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe einfach ein großes Interesse an diesem Ereignis einfach bekommen. Du siehst das ja auch so ein bisschen, so das Interesse an Geschichte, auch an dieser Zeit. Ich finde den Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert halt super interessant, weil sich die Welt halt sehr schnell, sehr oft gewandelt hat. Und es wird auch immer wieder gesagt, so die Titanic 2 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs war halt eines dieser Weltereignisse, was halt die Welt nachhaltig einfach verändert hat. So, und der Film erzählt natürlich auch so seine Geschichte, ist an manchen Punkten auch ein bisschen historisch ganz bewusst unsauber, um halt auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil also die Grundidee der Titanic, warum es dieses Schiff eigentlich gab, war halt, dass natürlich für die Oberklasse das Reisen in die USA nur auf dem Seeweg möglich war. Wir sind in einer Welt, in einer Zeit, in der es das Flugzeug so noch nicht gibt wie heute. So, das heißt, du hast dich auf so ein Schiff begeben, um rüber zu machen in die USA. Und die dritte Klasse zum Beispiel bestand wirklich aus Auswandernden, die auch den Weg gehen wollten, halt nicht viel Geld hatten, weil sie ja die Hoffnung in der neuen Welt in den USA gesucht haben. Also diese Schiffe waren schon immer darauf ausgelegt, dass du die Oberklasse und die Unterklasse verbindest. Also dass diese Klassen ihre eigenen Gründe haben und sie waren auch profitabel damit. Das war kein, man musste irgendwelche Räume auffüllen und hat da irgendwie die Unterklasse reingelassen oder um die Unterklasse rüberzukriegen, hat man die Oberklasse mitgenommen. Der wirtschaftliche Aspekt war halt schon immer so, dass du diese Klassen halt mitgenommen hast. Auch das mit dem, was am Anfang des Filmes da gezeigt wird, dass da natürlich nach Seuchen und Krankheiten gesucht wird, war halt auch, also das war so, weil wie wir bei Corona gesehen haben, ist ein Schiff der schlechteste Ort für den Ausbruch einer Pandemie oder einer Krankheit, weil du halt lange Zeit natürlich an diesem Ort gefangen bist und dieser Austausch halt passiert. Aber die Grundidee, und das ist auch das Faszinierende an der ganzen Sache, für mich so ist die Titanic, wie viele Schiffe auch davor, aber es war so diese Steigerung, die Titanic sollte den Leuten in der Oberklasse suggerieren, dass sie nicht auf einem Schiff sind. Es war das Reisen, ohne zu merken, dass du verreist. Du hast gesehen, was Rose da an Zeug mitgeschleppt hat. Ihren halben Hausstand, würde man sagen. In der Oberklasse wahrscheinlich irgendwie noch nicht mal ein Bruchteil davon. Die Autos und sowas alles. Genau das war die Idee. Die haben die Titanic so gebaut, dass diese runden Gucklöcher zum Beispiel gar nicht auftauchten in der Oberklasse. Weil wenn du das siehst, denkst du an Schiff. Die haben Fenster gebaut wie in einem Hotel. Die haben dieses Interieur gebaut wie in einer Hotellobby. Diese große Treppenaufgang, diese Kuppel in diesem Treppenaufgang. Das war die ganze Zeit darauf ausgerichtet, dass du, und das ist halt eben der pure Luxus gewesen, zu sagen, weißt du, Reisen wie andere Urlaub machen. Die Reise selbst stand so im Mittelpunkt. Und das war auch, da kommen halt so diese Punkte zusammen. Warum ist die Titanic untergegangen? Die ist nicht untergegangen, weil da irgendjemand die schnelle Mark machen wollte. Die ist auch nicht aus irgendeinem Hybris-Gedanken untergegangen, dass halt der Schiffsbauer, weißt du, zu nah an der Sonne geflogen ist oder sowas. Zumindest ist das mein Eindruck von dem, was ich so mitbekommen habe. Die Titanic ist untergegangen, weil sie unfassbar viel Pech hatte an diesem Tag. Es hätte auch wenig geben können, wie man das hätte verhindern können, dass die Titanic untergeht. Der Film zeigt es eben, weil ein Film ist, nicht ganz so deutlich. Aber ja, er zeigt halt, es gab keinen Mond, es gab halt nur eine Sternennacht. Es gibt halt so ein paar Versuche, die das, ein paar schöne Videos auch auf YouTube so, die das halt versuchen, den realen Ereignissen näher zu bringen. Du hast halt einfach nichts gesehen auf offener See. Und das war auch nicht möglich, irgendwie mit Lichtquellen so zu arbeiten, dass du diesen Eisberg schon 3 Kilometer hättest vorher sehen können. Es war auch nicht irgendwie suggeriert, dass man schneller gefahren ist, um schneller in New York zu sein. Das waren alles nicht die Probleme. Auch der Captain war nicht unfähig oder so. Es gab dann auch immer mal so Diskussionen, war die Titanic billig gebaut, damit sie eben so lukrativ wie möglich ist. Die Indizien belegen das alles gar nicht so. Das war halt alles eigentlich auf der Höhe der Zeit, technisch so innovativ und der Technik voraus. Das haben sie auch im Film gesagt. Die Titanic hatte die Legende, dass sie unsinkbar war, ist auch zweifelhaft. Also das wurde damals so eigentlich gar nicht beworben. Das hat sich wohl dann im Nachhinein auch so ein bisschen so um diesen Untergang dann nochmal so gestrickt, so das angeblich unsinkbare Schiff. Das war wohl damals nicht das Marketingargument. Sie war halt einfach super innovativ, indem sie halt diese, ich glaube, 9 Abteilungen hatten. Die Titanic war halt unten in diese Abteile unterteilt und hatte halt diesen Mechanismus, dass halt, wenn Wasser eintritt, auch automatisch die Schotten dicht machen. Und das hat der Captain ja auch gesagt im Film, und das ist auch korrekt. Die Titanic wäre mit 4 von diesen Abschottungen, mit 4 Kammern, die unter Wasser gelaufen wären, wäre sie wahrscheinlich noch bis nach New York gekommen. Sie hatte das Pech, dass 5 geflutet waren, und damit war der Untergang vorprogrammiert. Also, und auch in der Forschung wird auch gesagt, dass die Titanic mehr als 2,5 Stunden gebraucht hat zum Untergehen, ist ein Indiz dafür, wie gut sie gebaut war. Weil das eigentlich auch, der Captain sagt, glaube ich auch, wir haben irgendwie eine Stunde Zeit oder so. In Wirklichkeit war sie 2,5 Stunden, also 2 Stunden 40 Minuten hat sie gebaut. Auch ein Zeichen dafür, wie innovativ und wie gut gebaut sie einfach war. Sie hatte halt einfach Pech.
Erzähl nochmal das mit den Rettungsbooten, weil das fand ich ganz interessant, weil ganz kurz, das ist zum Beispiel eine Erzählung, die sich dann ja schon geändert hat, weil ich weiß, also mein Stand war bis vor kurzem, es gab zu wenig Rettungsboote auf der Titanic, weil man davon ausgegangen ist, das Schiff kann nicht sinken. Und jetzt hast du mir was erzählt, wo ich dachte, ah, interessant, es scheint ja doch ganz anders gewesen zu sein.
Es war wohl so, also mit diesem Unter, also vielleicht kann man da Hybris auch irgendwie noch mit reinrechnen oder so, aber natürlich war das, also die Titanic, dass die Titanic so untergeht, war undenkbar. Ja, wie viele Katastrophen, die in der Welt passieren, wo man auch sagt, also daran hat nun niemand gedacht. So. Und man hat halt diese Rettungsboote eingebaut, was Rose ja auch bemerkt, so hey, wir sind aber mehr Leute als Platz haben in den Rettungsbooten. Und bei der Titanic, da sagt der Schiffsbauer, glaube ich, auch, ja, ich habe sogar noch dafür gesorgt, dass ein paar mehr hier eingebaut sind. Und das war irgendwie auch so, da gab es auch ein paar Innovationen, dass da irgendwie noch in zweiter Reihe die Rettungsboote eingebaut wurden. Der Gedanke war aber, dass wenn der Titanic etwas passiert, dann passiert ja etwas in einem Hafen, in Küstennähe. Und dann geht es darum, dass die Rettungsboote benötigt werden, um die Passagiere von der Titanic auf das rettende Schiff rüberzubringen. Das heißt, die Boote fahren hin und her zwischen 2 Schiffen. Die sollten gar nicht daran hat niemand gedacht, dass auf offener See ein Eisberg kommt und dafür sorgt, dass das Schiff untergeht und alle Leute Platz finden müssen in Booten, um dann zu hoffen, dass sie gerettet werden. Das war überhaupt nicht denkbar, und natürlich hat das eben auch dazu geführt, dass solche Sachen dann später gedacht wurden und natürlich auch verändert wurden. Die Titanic war ausgestattet mit Funk. Das war super neu und innovativ damals. Sehen wir ja auch wieder, wie der Rettungsfunk losgelassen wird. Dieses CDC, glaube ich, oder
irgendwie sowas, ja.
Also eben noch nicht SOS, aber der Vorläufer von SOS. Und da habe ich irgendwie auch gehört, so dass, also es gibt ja eben auch eine Tragödie in der Tragödie, dass halt ein Schiff eigentlich näher war. Die California hieß die, glaube ich. Aber ich kriege das jetzt nicht mehr so ganz zusammen. Aber man war noch so ungeübt und es gab noch so wenig Prozedere im Funkverkehr, dass die irgendwie alle ständig über den Funk kommuniziert haben. und der Untergang der Titanic gar nicht durchgedrungen ist, weil sie alle durcheinander geredet haben über den Funk und die, die es mitbekommen haben, gedacht haben, das ist doch ein schlechter Scherz, weil die Titanic geht doch nicht unter. Also so. Und also das sind alles so Aspekte, die so ein bisschen darauf hindeuten, dass das eigentlich, also dass dieses Unglück halt wirklich ein Unglück war. Oder was eben auch lange Zeit debattiert war, bis halt eben dann in den 80ern das Wrack gefunden wurde, ob sie auseinandergebrochen ist. Es gibt halt das Buch A Night to Remember, was, glaube ich, ein paar Jahre nach dem Untergang, also irgendwie so in den 10er, 20er Jahren, gab es halt ein Buch, was diese Ereignisse, ein Sachbuch, auch eine Empfehlung, so, das habe ich als Hörbuch gehört, und dann gab es halt eine Verfilmung 58, auch A Night to Remember, auch Vorlage für diesen Film gewesen, den will ich mir auch nochmal anschauen, und da geht die Titanic in einem Stück unter. Und es war halt, es gab halt Gerichtsverfahren, Anhörungen natürlich, es wurde untersucht, was ist da jetzt passiert damals mit der Titanic, Zeugenaussagen, und es gab halt so 50-50, die eine Hälfte hat gesagt, ich habe gesehen, wie die Titanic zerbrochen ist, und die andere Hälfte gesagt hat, ich habe gesehen, wie sie ganz geblieben ist. Und dann habe ich eben bei YouTube auch nochmal so ein Video gesehen, was halt versucht hat, die Lichtverhältnisse von damals nachzukreieren mit so einer Computeranimation. Also einmal James Camerons Lichtverhältnisse, und du siehst, wie die Titanic untergeht, und du siehst es halt, wie sie auseinanderbricht, und einmal dann, wie es gewesen sein muss, und du siehst halt einfach wirklich nichts, weil es keine Lichtquelle gab. Und dann hast du nur Geräusche gehört und...
Mein Gott, so. Das muss ja auch furchtbar gewesen sein.
Eben, und die Leute wussten ja auch nicht, was sie da hören. Die dachten, dass dann irgendwie die Triebwerke und die Pumpen da irgendwie im Schiff hin und her wackeln, weil sie geht ja unter, aber sie haben halt gehört, wie das Ding zerbrochen ist. So. Und das ist halt, also um den Bogen nochmal zu schließen, es ist, ich finde es auch so interessant, weil man an diesem Ereignis auch irgendwie Geschichte nochmal nachvollziehen kann, weil Geschichte ist eben nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern Geschichte ist auch etwas, also um Geschichte zu erleben, musst du halt diesen Weg gehen, und du kannst halt verschiedene Quellen dir irgendwie anschauen und Bücher lesen, Analysen irgendwie, und es wird halt immer weiter analysiert und immer weiter geforscht und immer weiter geguckt. Auch die Cameron hat halt die Art und Weise, wie sie zerbrochen ist, wohl auch nicht korrekt gezeigt. Aber für damals war das die korrekteste Darstellung, weil mehr wusste man nicht. Und heutzutage hat man wieder weitere Spekulationen, wie sie auseinandergebrochen ist. Und das finde ich halt einfach so faszinierend, weil das eben auch die Verbindung in eine andere Zeit irgendwie ist. So. Und es gibt halt immer irgendwelche historischen Ereignisse, die sowas, mit denen man Geschichte halt irgendwie auch verstehen kann und die auch so ein bisschen Halt geben können, um auch in andere Zeiten zu springen. So, weil, klar, das macht der Film ja auch, diese ganzen Klassen, Schichten, Verhältnisse von damals, erzählt der Film ja eben auch über dieses Ereignis. Und das fasziniert mich einfach total. Und das ist natürlich auch, ja, ein trauriges Ereignis, aber auf der Suche nach dem, was da eigentlich passiert ist, gehst du halt den Weg der Geschichte, und das macht es so spannend. Ja, vielleicht, um das Thema noch abzuschließen, und du hast ja geduldig schon zugehört.
Ihr müsst euch vorstellen, ich habe jeden einzelnen dieser Vorträge schon mindestens einmal gehört. Aber
einen hätte ich noch. Klitzekleinen
ganz kurzen.
Die Titanic wäre beim Auslaufen aus dem Hafen fast mit einem anderen Schiff kollidiert, weil sie so unfassbar viele Wassermassen von sich weggedrängt hat, dass sie einen Sog erzeugt hat, der einen beistehenden riesengroßen Dampfer fast mit ihr kollidiert hat. Wäre das passiert, wäre sie wahrscheinlich nicht untergegangen, weil sie dann erstmal hätte kontrolliert werden müssen auf Schäden und so weiter. Also das meine ich, immer diese kleinen Momente der Geschichte, wo es hätte anders laufen können, aber okay. Ja, jetzt bin ich fertig.
Vielen Dank für diesen erhellenden Beitrag. Weiter geht's.
Ja, ich will nur noch ganz kurz ein paar Links quasi hier setzen, weil das ist natürlich, wie ich dann gemerkt habe, da draußen gibt es eine Riesenwelt, die sich damit beschäftigt, mit diesem ganzen Thema. Was ich sehr gerne geguckt habe, ist auf YouTube zwei Kanäle, Oceanliner Designs und Historic Travels, die in englischer Sprache auf höchst unterschiedliche Art und Weise sich immer wieder auch mit der Titanic auseinandersetzen. Ich habe dann ein VR-Game gespielt auf der PlayStation. Titanic VR heißt das, wo halt eben dann auf der PlayStation mit VR-Brille man halt auch zu dem Wrack runtertaucht und da so ein paar Dinge erlebt, was halt eben ja auch sehr beeindruckend war. Es gibt irgendwie noch so ein Videospielprojekt oder so ein Animationsprojekt, Titanic Honor and Glory, die irgendwie, glaube ich, schon seit über 10 Jahren versuchen, die Titanic digital nachzubauen und dann eben auch so erlebbar zu machen und dass man halt eben auf dem Schiff rumlaufen kann. Aber die machen das, glaube ich, auch in ihrer Freizeit, deswegen dauert das ewig. Das Buch A Night to Remember habe ich gehört und den Film will ich noch gucken. Auch absoluter Klassiker. Dann gibt's noch das Buch On a Sea of Glass, The Life and Loss of the RMS Titanic, das ich auf meiner Wunschliste habe. Also ich würde es gerne noch lesen, weil das, glaube ich, so der aktuellste Forschungsstand zum Thema ist. Also Zwinker, Zwinker an dieser Stelle.
Ne? Link an mich oder an die Leute, die zuhören?
Je nachdem, wer schneller ist. Mir ist das ziemlich egal. Und dann gibt es noch eine Miniserie aus dem Jahr 2012, also zum 100-jährigen Ereignis, die von Julian Fellows wohl geschrieben ist, der Downton Abbey-Schöpfer. Ich habe so gemischte Sachen dazu gelesen, deswegen habe ich diese Miniserie einfach noch nicht geguckt, aber gibt es halt eben auch noch mal zum Weiterstudieren, filmischen Studieren zu diesem Thema. Genau, also es gibt halt einfach unfassbar viel auch Literatur und es gibt eine riesen Community, die sich damit beschäftigt, was halt auch faszinierend ist. Also es kann manchmal auch recht wholesome sein, sich über sowas Gedanken zu machen in einer Online-Community, die dann unter YouTube-Videos so sich bedanken und das toll finden, dass andere sowas machen und nicht nur sich anpöbeln und also vielleicht auch einer der Gründe, warum es Spaß macht, sich mit dieser Forschung zu beschäftigen. Genau. Ja, dann sind wir, glaube ich, erstmal durch.
Wir sind durch. Ich habe auch noch zwei Sachen, die ich empfehlen möchte. Das habe ich jetzt fast vergessen. James Corden heißt er, ne?
James Corden heißt er, ja.
Wir haben nämlich gestern dann noch nach dem Film James Corden und Celine Dion im Carpool gesehen. Wer keine Lust hat, das ganze Video zu gucken, die letzten 4 Minuten sind episch. Also ich lache mich jedes Mal schlapp. Christian, ich weiß nicht, dein Humorzentrum hat es, glaube ich, nicht so sehr getroffen wie meins. Aber vielleicht bist du auch einfach noch zu jung, um diesen ganzen Hype, um diesen Film verstehen zu können. Also Celine Dion und James Corden, sehr, sehr gut. Celine Dion ist auch wahnsinnig selbstironisch.
On fire.
Ja, richtig gut.
Wie die Kids, glaube ich, sagen.
Ja, Und dann gibt's noch ein Meme oder so ein ich kenne das von Instagram, so ein kurzes Video, in dem jemand Kate Winslet, also Rose, durch eine schwarze Katze ersetzt hat. Und da gibt's wirklich ein paar schöne Zusammenschnitte, wie sich dann Leo und die Katze zusammen angucken oder wie sie zusammen tanzen oder wie Leo die Katze malt. Ich kann es sehr empfehlen, es ist sehr lustig.
Sehr gut. Ja, werden wir auch alles verlinken in den Shownotes, secondunit-podcast.de, falls ihr die Website besuchen wollt. Wir kündigen ja schon jetzt immer die nächste Sendung an. Das steht soweit auch fest. Es geht
ich im bin, Wahnsinn, da müssen wir den Film ja nochmal gucken. So ein Pech aber auch. Ich habe ihn doch erst 2-mal im Kino gesehen. Wie soll ich das alles schaffen?
Oppenheimer ist das Stichwort. Dann aber mit Maria Engler zusammen, die ist ja auch unsere Oscars-Expertin, seit sie vor ein paar Jahren in L.A. für ein Auslandssemester war und ich sie einfach zur Korrespondentin vor Ort erklärt habe und während unseres Livestreams bei Skype angerufen habe, gesagt habe, sag mal, wie ist das da jetzt?
Das waren noch Zeiten, als du nachts noch die Oscars gucken konntest.
Ich bin so kurz davor, wenn ich nicht unter diesem Schlafmangel leiden würde. Nee,
ich habe überlegt, ob ich mir den Tag danach freinehmen soll, aber ich kann mir halt nur von meiner Lohnarbeit freinehmen, nicht von meiner Care-Arbeit.
Das ist der Punkt und ich glaube, also mit einem Tag würde ich nicht mehr auskommen. Ich glaube, ich müsste eine ganze Woche nachholen. Deswegen, aber Stichwort Oscars Unit. Die Oscars stehen an. Wir haben uns Oppenheimer rausgesucht und werden natürlich dann in der Ausgabe auch über die Oscars nochmal sprechen. Und ich hoffe, ich schaffe es auch noch ein paar andere Kandidaten nachzuholen bis dahin. Aber
Past Lives liegt ja schon hier.
Ja, Past Lives
und
liegt
Barbie.
Hier. Barbie liegt hier. Die Streaming-Dinger sind da. Netflix, Maestro und Apple TV Plus mit
The Killer of the
DiCaprio eben.
DiCaprio eben.
Ja, Also, ne? Genau. Und alles Weitere dann in der nächsten Sendung zu eben Schwerpunkt Oppenheimer.
Da hast du dir aber auch ein Brett vorgenommen, meine Güte. Oder ihr?
Ja, ich hoffe, es wird ein bisschen kontrovers. Ich glaube, Maria feiert den nicht ganz so ab, wenn ich das aus den Nachrichten richtig interpretiert habe. Also, ja, ich hoffe, es geht rund. Ist ja immer gut, wenn man dann nicht nur so einer Meinung ist, sondern...
Nee, ist ja auch okay. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber ich merke gerade, das ist halt auch nicht der kürzeste und entspannteste Film, den man sich angucken kann. Ihr hättet, also, ja.
Ja, das merke ich auch gerade, aber das...
Vielleicht versuchst du es mal so mit so 90 Minuten, dann ist die Vorbereitung auch nicht so lang.
Ich weiß gar nicht, ob es den in der Best-Picture-Kategorie überhaupt gibt.
Past Lives also, ist nicht so lang.
Ja, das heißt ja heutzutage, der ist nur 2,5 Stunden lang, aber...
Ja, furchtbar. Nein. Ja, könnte man auch mal episch drüber sprechen, muss immer so lange Filme gehen.
Wir machen jetzt aber erstmal hier ein bisschen zu.
Aber wir verlieren uns gerade.
Exakt, denn wir haben noch auf dem Zettel eine kleine Werbung für dich.
Naja, eigentlich ist es keine Werbung für mich, sondern für jemand anderes, aber es ist auch ein bisschen Werbung für mich, denn ich war, ich weiß gar nicht, ob man zu Gast sagen kann, aber ich habe ein Audiokommentar zu meinem Lieblingsfilm von 2023 bei den KulturpessimistInnen abgegeben. Die KulturpessimistInnen machen jedes Jahr eine Jahresrückblickgala, eine Folge über Serien und eine Folge über Filme. Ich glaube, das sind insgesamt so 10 Stunden oder so, also auf 2 Folgen verteilt. Also nicht ganz so lang, ihr könnt nur 5 Stunden hören. Und in der Filmfolge bin ich auch zu hören, ich glaube so 1,5 Minuten. Und ich werde jetzt auch nicht verraten, was mein Lieblingsfilm war 2023. Wenn ihr das wissen müsst, wollt, dann könnt ihr jetzt drüber gehen zu den KulturpessimistInnen, wenn diese Folge vorbei ist und die Filmfolge dazu hören. Es macht immer sehr viel Spaß, dabei zu sein. Und es macht dann auch immer sehr viel Spaß, die Folge zu hören. Und ganz kurz noch, was mich sehr gefreut hat in der Filmfolge, weil die Person 3 Folgen aus der neuen Pumuckl-Staffel im Kino gesehen hat. Jemand hat die neuen Pumuckl-Folgen gepickt und mir mein Herz. Ach, ich habe mich so gefreut. Danke dafür.
Pumuckl ist auch ein schönes Thema, ja. Gut, klickt euch rüber, haben wir verlinkt in den Shownotes auf der Website und da findet ihr auch noch weitere Links, ja, die uns betreffen. Also natürlich Podcast unterstützen, Steady, PayPal, Banküberweisung, wie ihr das auch immer wollt.
Zahlt viel, da habe ich auch was von.
Zahlt viel oder zahlt auch gerne in Sachspenden, ne? Erwähnter Buchtitel oder so. Also,
das ist immer so ein bisschen vorantreiben, ne?
Finde ich gut, ja. Understatement ist hier eigentlich so ein bisschen das Stichwort, aber das ist gut, wenn du das so ein bisschen.
Ach so.
Da könnte man jetzt wieder die Brücke zu Cameron, aber nein, mache ich nicht. Also, ich sage nur, ihr könnt
Podcast. I'm the Queen of the World!
Podcast abonnieren. Auch sehr gerne, wenn ihr das hier hört, bei YouTube, bei Spotify, bei Apple Podcast, bei eurer Podcast-App der Wahl, whatever. Sehr, sehr gerne abonnieren und auch sehr, sehr gerne, ich versuche so viel Werbung wie möglich dafür zu machen, unseren Newsletter abonnieren, der ist komplett kostenfrei, da findet ihr auch Links in den Shownotes, ist mittlerweile einfach für mich die beste Art und Weise, um euch so ein bisschen zu informieren, wenn ihr dranbleiben wollt, was, wann, wie rauskommt und was hier vielleicht auch hinter den Kulissen passiert, ist der Newsletter einfach mittlerweile das Mittel der Wahl. Im Aktuellen erkläre ich auch, warum, weil Social Media schwierig geworden ist, sagen wir es mal so. Also, alles abonnieren, alles klicken, findet ihr in den Shownotes, findet ihr bei uns auf der Website. Und damit sind wir dann auch raus. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Es ist mir wie immer eine Freude.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.